Ja, es ist der Tag des deutschen Überfalls oder nein, halt des US-amerikanischen auf Venezuela. Aber genau deshalb, wegen dieses Angriffskriegs da, den man so und so sehen kann, aber sicher nicht wie Putins Angriffskrieg, denn wir wissen, naja, der eine ist ins Licht, der andere beschissen. Der eine Asiate, der andere Weißer. Und die White Supremacy, die ist es. Ja, Mann, die bringt's. Wir sind weiß, ich bin Rassist, ich bin das, ich darf das. Ja, Mann, Putin, du bist zwar weiß, aber du bist ein scheiß Asiat. Komm, aber ich will dich niedermachen, ich will dich ins Knie ficken oder, genau, weil ich einfach aus der Seele meines Volks hole ich diesen Wunsch heraus. Ich stehe auf dem Schemel, ja, holla, meines Volks. Aber ich wollte hier nur sagen, lass mich jetzt diesen Podcast machen, bitte, und meinen ureigenen Angriffskrieg beginnen. Ja, ich bin Simon und ich feuere gegen Deutschland natürlich, weil du teuer bist, weil du mir was Teures bist, weil du das eigene bist. Und es reicht nicht, nur in dir drin zu sein. Ich muss auch raus aus dir, Deutschland, auch von außen auf dich feuern, weil ich dich zu sehr liebe und weil ich an dir alles, was ich an mir selbst sehe, auch wieder erkenne, weil sich das widerspiegelt. Also ja, Deutschland, dieser Spiegel, aber es reicht nicht, nur drin zu sein. Da würde ich dich nicht genug lieben, liebes Deutschland. Ich muss auch nach außen und von außen feuern. So wie damals ja ungeheuer ne, im Zweiten Weltkrieg viele deutsche Soldaten sich die Widerstand leisten wollten, sich dann ausländischen Regimenten angeschlossen hatten. Die Inder, die Brasilianer, alle kämpften mit ja gegen die scheiß Nazis. Und das ist ja das Naziland schlechthin. Ja, genau, lass mich das erklären und klar sprechen. Also wenn es ein Land gibt auf der ganzen Welt, das verdient, sagen wir mal, ja, in der Jugendsprache könnte man sagen, gefickt zu werden oder etwas gemessenere Worte gewählt, ja, in Frage gestellt, angezählt zu werden, dann ist das Deutschland. Oder sagen wir es ganz ehrlich, dieses Land gehört aufgelöst. Ich glaube, es ist ein Drogenstaat, ein Terrorstaat, ja. Und oh, Oma, schau, du, die du deine christlichen Werte lieb hast, ja, zu dir spreche ich. Ich bin nicht Trump, nein, ich bin nicht anti-amerikanisch oder pro-amerikanisch. Nein, ich bin einfach nur deutsch, pro-deutsch und anti-deutsch gleichzeitig. Deshalb, ich bin die Synthese aus Deutschland, das will ich nur sagen. Also, liebe Oma, du weißt doch auch, dass man auf der Erde gut haushalten muss, den Schweinestall, ja, den muss man reinhalten, und diejenigen, die sich nicht an die Regeln halten, die muss man halt rauswerfen oder ins Gefängnis rein. Klar, wie diesen Präsidenten da, Merz, der so heißt, genau, Merz. Auf ihn setze ich ein Kopfgeld aus von 500 Milliarden Schweizer Franken. So. Ich will aber nur sagen, ja, das ist ja nur der eine Mann. Was wirklich das große Problem ist, ist Deutschland. Denn, ja, entführen wir ihn, putschen wir ihn weg, erschießen wir ihn, diesen Merz. Aber oh Schreck, dann kommt ja gleich der Nächste. Ja, scheiße. Und deshalb denkst du, also das ist nicht so einfach, mit Deutschland fertig zu werden, Deutschland an die Leine zu legen. Ich glaube deshalb, von wegen Staatlichkeit, Verträge, ne, internationale, der 2+4-Vertrag und so, all das müssen wir rückabwickeln und zurückgehen an den 0.45 und sagen wir einfach, wir wollen Deutschland nie wieder erblühen sehen. Wir verwandeln es in Flacherde, komm. Wir hauen eine Atombombe drauf und dann endlich. Also liebe Oma, liebe alle, liebe Christen, liebe, die ihr an die Werte glaubt, an den Wert des menschlichen Lebens, damit die anderen Menschen in Frieden leben können und nicht von Deutschland die ganze Zeit belastet werden. Ich glaube, es muss ein Ende nehmen mit Deutschland, sonst wird es ein ganz böses Ende. Lieber machen wir jetzt Schluss und sagen, komm, auslöschen, ausrotten. Was ein Genuss, wenn diese Städte brennen, Köln, München, Frankfurt, die rotten. Der deutschen Untermenschen, diese Menschen von dieser Sorte, die einfach nichts wert sind, die wollen wir dort schreien hören. Oh Gott, was sage ich hier? Nein, das tut mir so leid, weil ich sitze gerade in einem deutschen Café und genieße meinen Kaffee, den mir ein deutscher Kellner gab oder irgendwer. Der Teil der deutschen Arbeiterklasse ist, oh Gott, nein. Lass mich erst rausgehen, bevor ich weiterrede, weil es ist mir jetzt echt peinlich, oh Gott. All diese Leute hier, die können doch nichts dafür, dass Heinrich, ne, sie verleitete, Heinrich, der aus dem Himmel herabstieg. Ja, aber jetzt ist es so und wir müssen das ganz klar sehen. Ohne Gnade, also Nazis, ja, das sind die Deutschen, die verdienen es. Venezuela, vielleicht auch, ja, schlagt sie, aber viel mehr als jedes andere Land kommt, verdient es Deutschland. Also einfach, ja, nicht mehr zu existieren, seine Staatlichkeit zu negieren. Das ist es, was ich hier tun will. Euch alle aufhetzen, euch zu sagen, kommt, schlagt Deutschland kurz und klein, schlagt's kaputt und macht's einfach. Es soll so sein. Und ich werde vielleicht dafür verurteilt, ja, aber komm, sperrt mich ein. Ich sag einfach nur, heieiei, Heinrich Heine, Heinrich Himmler, Heinrich Hitler, all das ist einfach bitter. Bitter, bitter. Ja, ich will es aber doch noch ein Stück weitermachen hier im Café, weil man hier nicht schreiben darf, zumindest nicht mit dem Laptop. So sagt der Besitzer hier, ja, gönnt euch eine Pause am Wochenende, keine Laptops, würde aber gut gehen. Ich hopf auf den Schoß und sag, lasst mich über unschuldigere Themen kurz reden, und zwar bloß über Sex und die Liebe und Billy. Diese Frau, die mir das Herz brach oder die immer wieder erwähnte, dass ich ihr dasselbe brach und ja, das Herz und so, bla bla. Da geht mir was ab, also ein Schmatzer und das. Liebe Billy, ja, du bist Billius, Billius, Atrebilius, du bist jedenfalls jemand, der eine reizbare Leber hat, die Billis, ja. Und ich sag, fick dich, du Hure oder Hurentochter. Ja, aber einfach nur, weil du ja auch dasselbe zu mir sagst und sagst, fick dich, du scheiß Kiffer, du mit einem Mann, der so süchtig ist, will ich doch nicht. Und okay, ja, ich verstehe, oder du sagst, dies und das, ja, Simon, an dir ist so und so Käse. Ja, dann sag ich aber auch, an dir, Billy, ist das und das, das ist so unsäglich. Und genau. Später will ich wieder über Mutter Germania reden und darüber, wie wir Arier uns das geben. Das Arier-Gen, klar, soll sich fortpflanzen. Aber lass mich jetzt hier jetzt diesen Rotz ja einfach ein Taschentuch schnitzen oder kurz mich reinwanzen. Mich erinnern, wie es war genau mit Billy. Also wir trafen uns mal im Hotel vor 2, 3 oder 5 Monaten und wir waren dann eigentlich schon gar kein Pärchen mehr, schon seit einigen Jahren, aber okay, wir wollten es mal wieder wagen und sie hatte gerade gesagt, dass sie sich von ihrem Freund getrennt hat und ja, verdammt, ich hätte es vielleicht nicht machen sollen, ich weiß, man sagt immer, ein Mann wird von seinem Schwanz oder eine Frau von ihrer Vulva regiert, leider sagt man das bei den Frauen wenig, aber deshalb sage ich es hier, die Frauen werden von der Vulva regiert, ja, und so zwang Billy mich, diese Verabredung im Hotel wahrzunehmen, die schrieb mir. Aber ich gebe es zu, auch ich schrieb ihr, auch ich fühlte dann Kribbeln im Lendenbereich und es war einfach an diesem einen Tag, ja, so am Montag nämlich, mein Schweif oder Billys Scheide, jedenfalls waren heiß. Und deshalb sagte sie mir, ja, schreib du mir nimmermehr oder doch, und ja, es ist immer dialektisch. Und dann sagt mir, ach komm, wenn wir jetzt so heiß aufeinander sind, dann machen wir jetzt was aus für diesen Freitag im Hotel eben. Und ja. Und Dinge soll es geben. Es wäre aber besser gewesen, es, sich gleich an diesem Montag zu treffen, weil wir da halt so heiß waren aufeinander. Aber okay, dann kühlte sich das wieder ab und sie hat dann auch ihre Periode gehabt, was ein bisschen abträglich war an dem Tag, also am Freitag. Aber okay, sie wollte sich trotzdem treffen und ich war noch davor dann beim Flughafen, fuhr langsam von der Arbeit dahin, ließ mir Zeit, ich wollte es gut haben. Aber ich fragte mich schon, mit was ließ ich mich da ein, soll ich das wirklich machen oder nein? Weil wir wollen, oder zumindest ich, also mir wäre es lieb, könnten wir doch einfach nur Freunde sein, liebe Billy, liebst du mich und ich dich, ja, wir kommen jetzt halt nicht zusammen, wie gesagt, weil ich kiff oder dies und das an dir nicht passt und mir nicht das an dir. Und ist ja okay, aber warum soll man dann nicht freundschaftlich sich treffen, sich verausgaben, im Café mal oder so zusammen schönen Ausgang machen, einen Ausflug. Solche Sachen. Aber ja, Billy steht halt auf Sex und so. Und ja, ich fragte mich einfach, Billy, also was will sie eigentlich von mir an diesem Abend? Ich kam dann im Hotel an, ja, ich trödelte noch am Flughafen, ich wollte eigentlich nicht, ich hätte eigentlich umkehren sollen, ja, jetzt stelle ich es mir so vor, es war ein Fehler. Aber okay, dann ging ich dahin, in der Nähe des Flughafens war das Hotel und sie war schon da, wartet auf mich. Es war eine gemütliche Pension und ja, urig, urschwäbisch mit Holzvertäfelungen, die Wände und so. Ja. Dann schaute ich da, da war niemand da am Platz, an der Rezeption, so um 8 abends kam ich da an und ja, Billy war wohl schon da, war auf dem Zimmer oben. Und ja, sie ließ sich Zeit, dann runterzukommen. Auch sie wusste vielleicht gar nicht so, ob sie das noch wollte oder ob sie noch so heiß war wie am Montag. Aber gut. Sie kam dann irgendwann schon runter oder irgendwann war jemand an der Rezeption da und ich sagte, ja, ich warte auf meine Freundin und fühlte mich da leicht wie ein Betrüger oder Lügner, klar, weil wir jetzt eigentlich gar nicht offiziell Freund und Freundin sind, aber klar, Freundin in dem Sinne sind wir schon Freunde eben, Freundin, die sich was geben, zusammen Kuchen essen gehen. Und ja, dann gingen wir hoch ins Zimmer, aber da blieben wir nur kurz, ich legte meine Sachen ab und dann gingen wir runter zum Essen. Und ich sagte ihr, wir hatten uns ohnehin so verabredet, ja, dass ihr jetzt diese große Ehre gebührt, die männliche Seite darzustellen, die männliche Pflicht auszuüben, und zwar ein Restaurant auszuwählen. Und generell hatte sie auch das Hotel ausgewählt, ja, wenn mir das so lieb war. Es kann nur so gehen, die Weiblichkeit soll mich verführen, soll über mich bestimmen. Aber okay. Und Billy hatte das aber vergessen, ihre Pflicht nicht erfüllt, sie wählte kein Restaurant. Aber okay. Dann fiel das halt wieder auf mich und ich sagte, ja, Billy, schaut da, gegenüber von diesem Hotel ist ja schon direkt ein Restaurant. Und gut, gehen wir da rein und da war es ziemlich überfüllt und das, ja, hat mich fertig gemacht, dieser Lärm da drin. Aber ich fand, es war trotzdem ein schönes Lokal und man bekam da die Speisekarte direkt auf einer Tafel auf einen Stuhl gestellt nebenan. Also es gab keine Speisekarten, die so normal sind in einem Café oder Restaurant, sondern einfach eine Karte, die wie eine riesen Tafel, eine Schiefertafel oder eine Tafel, wie man sie in der Schule halt hat. Und da waren mit Kreide so 10 oder 20 Gerichte drauf gemalt. Und ja, es waren edle Weine da. Also ich glaube, eine Weinkarte gab es noch extra. Edle Weine, wir bestellten einen guten Tropfen. Wir aßen, ich glaube, argentinisches Rumpsteak. Und ja, will sie mit mir ins Bett hüpfen, ne, sagt man hier im Schwäbischen Hopfen oder ja, den Hopfen haben wir nicht genossen an dem Abend, sondern wie gesagt nur den Wein, aber dann haben wir irgendwas gelabert, aber es war auch so laut und ich habe mich die ganze Zeit einfach nur gefragt, während Billy mir auch noch meine Bratkartoffeln wegaß, ja, sie sagte, hey, gib mir doch die Hälfte ab oder nein, wie es halt so ist, ne, und ja, aber okay, was mich viel mehr gestört hat, ist einfach das, dass Billy nicht offen und klar sagt, was sie eigentlich von mir will. Aber okay, eigentlich ja, wir verabredeten, machten es ja so ab, nur dass wir jetzt uns treffen halt um Sex sind. Aber im generellen Sinne, ja, also sie will jetzt einmal Sex haben an diesem Abend, aber mir kam das halt komisch vor. Warum will man dann jetzt nur einmal Liebe machen und dann sich wieder trennen, weil wir wissen, dass es keine Perspektive hat irgendwie das zwischen uns und einmal sich so einklemmen, die Zungen, die miteinander spielen, die Finger, die in verschiedenen Ritzen und Rillen schlitzen und so weiter sich verlieren und so weiter und was da alles reibt und die Eiche, die Glande, der Jota oder was auch immer. Ja. Die Glande, die gibt es auch an der Klitoris übrigens und darum geht es mir einfach, die weibliche Lust zu berühren, euch dazu zu verführen, mich zu verführen. Ja, das ist es. Ich bin komplex. Aber so geht's. Und Billy hat mich dann verführt an dem Abend. Aber ich wünschte, mein Widerstand wäre härter gewesen. Weil ich nahm es mir noch so vor, dann, als wir zurückkamen von diesem Essen. Ja, und ich dann so, oder ich weiß nicht, Billy ging es irgendwie schlecht. Ja, sie wegen ihrer Periode. Dachte ich, okay, ja, so, dann, okay, dann komme ich da schon drum rum, weil ich wollte nicht, ich wollte, ja, mit ihr schlafen, schon ins Bett, einfach ein bisschen kuscheln, aber sich lieb haben in einem noch intimen Sinne wollte ich dann jetzt einfach nicht. Und ja, deshalb habe ich dann gekifft, als sie sich so ins Bett legte, sie sagte, ihr war ein bisschen schlecht, wegen der Menstruation und wegen dem Wein, den wir genossen hatten, nein, okay. Und ich kiffte dann einen Joint nur und dann duschte ich mich und dachte noch so unter der Dusche, wo ich da bin, ja, was wird jetzt passieren oder wie groß ist eigentlich mein Widerstand? Lass ich es geschehen, weil ich weiß, Billy, natürlich wird sie zu mir rüberlangen und natürlich steht ihr der Sinn danach, zuzugreifen, nicht anzutatschen und so weiter. Und ja, dachte ich dann, ja, ich will das eigentlich abwehren, also geschehen lassen, in dem Sinne, ja, okay, ein bisschen umarmen, ein bisschen kuscheln, das ist schon drin, aber mehr nicht, dann muss Schluss sein. Und dann dachte ich aber noch, als ich duschen war, ja, der Kaffeebesitzer fegt ja schon mal, ich muss jetzt auch gleich gehen, ich will das nur noch zu Ende erzählen, kurz diese Episode. In der Dusche drin, da dachte ich dann echt, ich will nur noch das kurz sagen, was ich in der Dusche dachte und ja, später dann weiter dann in der Dusche, hey, aber würde sie das jetzt machen? Also Billy, ja, sie greift zu mir rüber, sie will mich küssen und so, das setze ich als gegeben voraus, auch wenn sie jetzt, auch wenn es schien, als würde sie schon schlafen, aber ja, ich glaube nicht. Also ich glaube einfach, ja, dass ihr danach ist, dass Sex für sie und all das immer was Wichtiges für sich war und sich reiben und ich, das macht ja auch Spaß, auch für mich, aber ich sah es halt irgendwie als absurd an in diesem Moment, wo wir so getrennt waren und wo einfach keine Perspektive besteht, weil zwischen uns solche Probleme bestehen, aber dann einfach nur einmal Sex haben und an diesem Montag, meine ich, ja, da war ich gerade dabei, zur Arbeit zu gehen oder bei der Arbeit anzuschreiben, als wir das abmachten, ich meine, da war man halt heiß und ja, das ist ja irgendwie normal und okay und kein Scheiß, aber dann so an dem Freitag, also irgendwie, das war einfach ein schlechtes Gefühl und ich dachte dann, um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, all diesem schlechten Gefühl, das ich mit Billy hatte und ja, es waren auch schöne Stunden dabei, vormals vor ein paar Jahren, als wir zusammen waren und so, aber seitdem halt immer weniger und um dem die Krone aufzusetzen, denke ich, lass ich es einfach geschehen. Lass mich betatschen, küssen und sogar, ja, es könnte noch weitergehen. Und zwar einfach nur, damit es sich dann am Ende danach schlimmer anfühlt. Dann fühlt es sich so an, oh Gott, da ist was geschehen, was nicht hätte geschehen sollen und das macht vielleicht Spaß für einen Moment und dann aber danach denkst du dir, oh Gott, was habe ich gemacht oder die Wehmut. Warum das überhaupt machen, wenn sowieso von vornherein klar ist, das ist jetzt eine einmalige Sache und hä, das kann ja nur wehtun und dass du dann nachher daran denkst und denkst, ach, wie schön das war oder wie es wäre, das öfters zu machen, aber hä, warum sollte man das denn einmal machen? Aber genau deshalb, weil es so ein großer Schmerz ist und weil ich Billy das nicht verstehe, aber auch nicht verzeihe, ihre ganze Haltung und deshalb will ich ihr das reindrücken und einfach sagen, ja Billy, dann lasse ich es geschehen, dann machen wir das bitte, aber das, dass wir Sex haben, ist für mich einfach nur ein Ausdruck, ein Zeichen dafür, wie weit wir voneinander entfernt stehen und wie wir uns gar nicht begreifen und verstehen und alles und oh Gott. Und ja. Soweit erstmal. Dann, ja, duschte ich zu Ende. Ich habe noch gedacht, ob Billy mich vielleicht besucht, aber nein, sie war dann im Bett, krümmte sich unter Schmerzen. Aber nachher will ich weiter erzählen. So, jetzt bin ich aus dem Café draußen. Also, und als wir da, ja, also da war ich in der Dusche, aber davor noch beim Essen, als wir gegenüber saßen und ich in Billys blaue oder braune Augen blickte. Also da dachte ich halt, ja, was willst du eigentlich von mir? Und ich wollte sie das fragen, aber ich traute mich nicht. Und vielleicht hätte ich sie das fragen sollen. Aber wozu denn? Ja, sie hätte ja sowieso keine Antwort. Und das ist ja das, ja, Billy, das ist halt ihr Ding. Sie denkt immer, genau, sie bringt mich dahin, sie zwingt mich und sie macht das. Ach ja, Simon, wir machen jetzt eine Beziehung, so wie ich will. Und alles, genau, und Sex ist irgendwie der Köder, weil sie denkt, dass ein Mann so denkt oder so fühlt. Ach so, ja, und genau, weil Sex so wichtig ist. Und da lasse ich dich das nochmal fühlen, wie toll das ist. Und deshalb wirst du dann auf meine Linie einschwenken. Und da gibt's aber gar nichts, aus Billys Sicht gar nichts zu verhandeln oder überhaupt auch nur zu erwähnen, dass da ein Dissens, ein Widerspruch zwischen uns wäre, wie wir uns eine zukünftige Beziehung wieder vorstellen könnten. Nein, das ist doch völlig egal. Das ist für sie alles da immanent drin in diesen Handlungen. Das sind nämlich halt so, wie man es halt macht als romantisches Paar. Das ist alles ganz, ganz klar für sie. Das muss man nicht erwähnen oder ist halt so und so. Man weiß doch, dass man treu ist, dass man das und das nicht macht. Ehebruch, ja klar. Und ja. Und das ist ihr Standpunkt. Sie will mich dazu zwingen, treu zu sein. Oder dies und das. Ja, kiffen natürlich, das geht gar nicht. Und dazu zwinge ich dich. Und das aber nicht mal nennen, sondern immer nur implizieren. Ach ja, in diesen Handlungen hier, schau, wir gehen schön so romantisch Abendessen und dies und das. Und das ist ja wohl klar. Also das ist ein Paar. Ja, und dass eine Frau dann das erwartet, dass der Mann sich einfach fügt oder das macht, was halt generell hegemoniell erwartet wird in ein Paarbeziehung. Ja, das und das. Ne? Dass man halt bla bla. Ja, also was für ein Fake. Was, du dumme Bitch, Billy. Also du. Aber so seid ihr alle, ihr verfickten Zuhörer. Und viel schlimmer ist ja die Politik, ne? Dass ihr so degenerierte Schweine seid. Schlimmer als die Nazis. Aber genau. Dann lass mich jetzt sagen, Billy, viel kann man sagen, aber sie ist immerhin kein Nazi. Sie ist eine Deutsche, ja, sie ist deutscher als wir alle. Aber, oder ich will der Deutscheste sein, ja, aber, oder ja, sie ist weiter, aber jedenfalls, weil ich mich an ihr festhalte, ja, habe ich Deutschland begriffen. Aber ja, jedenfalls, also, Berlin, lass mich dann jetzt doch wieder über die Nazis reden, denn ich bin sicher, dass ich nicht verurteilt werde für das, was ich gesagt habe, wie ich in meinen Videos die letzten Tage da am See sagte, und was von Curzio Malaparte vor Last im Zweiten Weltkrieg Kriegsberichterstatter war. Ja, der Deutsche, der trägt in sich eine Sehnsucht, sagt Malaparte, zur Selbstbezichtigung. Sich selbst zu bezichtigen. Genau, dies und das war damals so, das hat er dann 1943 oder so geschrieben, als es darum ging, naja, nicht, dass wir schuld wären oder uns schämen, Nazis zu sein. Und wir sind gerade deshalb Nazis, weil wir uns so überlegen fühlen gegenüber den Juden und etwas merkwürdig Adeliges erkennen in der Natur der Schwachen, der Unterdrückten, der Kranken. Und deshalb die Greise, die Sinti und Roma, die Behinderten, die Homosexuellen und alle Randgruppen, Anormalen oder ja, die eben schwach waren, die umzubringen, Euthanasie und so, die Alten auch. Also ja, weil wir für die nicht mehr zahlen wollen, nicht daran festhalten. Deshalb, weil die Nazis Angst haben davor, vor dem Schwachen, bringen sie das um. Und genauso sind wir heutigen Deutschen. Ne? Wir haben keine Angst vor den USA. Nein, das ist doch klar. Wie Henry Kissinger sagt, ja, es ist schlimm, die USA zum Feind zu haben, aber noch schlimmer, ihr Freund zu sein. Aber nein, wozu uns davor einscheißen, Herr Trump, der wird uns doch nie angreifen. Oder selbst wenn, es ist uns scheißegal, wir Deutschen. Wir sind halt so aus hartem Haus, wir gehen dann in den Tod. Aber wofür wir Angst haben, ist dieses ganz schwache Land Russland. Oh Gott, wirtschaftlich und so abgeschlagen. Es hat gerade noch so ein paar Raketen, gerade noch so Panzer, die kannst du zusammenbauen. Aber hey, ja, wir wollen uns einpullern und so. Das und so sehen die Russen, die sind die Juden diesen Jahrhunderts. Weil die sind so schwach und die ziehen die Fäden in diesem Weltsystem. Das ist die bolschewistisch-russisch-jüdische Weltverschwörung. Ja, da, Putin, schau, da ist, der ist schon längst drinnen, mitten in unserem Land hier, der hat es entkernt von innen. Und der BND hat nichts gemerkt, ne, weil wir zu nachlässig waren, wir Deutschen. Ja klar, weil wir zu zahm sind, weil wir keine Nazis mehr sein wollen und deshalb jetzt mal wieder aufrüsten, mal wieder richtige Nazis sein. Und ja, klar, weil der Putin die Fäden zieht, weil der ist dieses Krebsgeschwür auf der Welt, der will alles beherrschen oder seine Fangarme, seine Tentakel bringen. So ist er, der Weltjude, ja, der Jude. Nein, der Putin, der sagt, ja, so ist er halt. Das ist sein Charakter, das ist ein böser Mann. Eine böse Rasse, der wird nie davon ablassen, danach zu trachten, uns als Leder zu wollen. Uns, die wir einfach nur Kraft haben für Deutschland. Aber genau das wollte ich sagen. Das ist es, glaube ich, was Malaparte analysiert. Auch wenn es ein bisschen wirr ist und er gern auch literarisiert. Das sind so, also in seinem Buch drin, er schrieb mehrere Bücher, kaputt ist das berühmteste. Aber das ist jetzt kein reiner wissenschaftlicher Kriegsbericht. Kriegsbericht meine ich, das ist auch literarisch. Aber es ist auch gut und vielleicht kann man auch nur so drüber schreiben, wie er dann durchs Ghetto von Warschau geht und diese bleichen Gesichter dass er sieht. Ja, aber ich meine, dass die Deutschen Angst haben vor dem Schwachen. Das ist, glaube ich, etwas sehr Wahres, was er da analysiert hat. Und dass sie deshalb gerade all diese Grausamkeit machen, diese Völkermorde. Ja klar, die Juden, weil die so schwach sind, die sowieso eine Randgruppe in unserer Gesellschaft. Und da schau, aber wir haben Angst davor, dass die, vielleicht weil sie gerade so schwach sind und deshalb einen Hass haben, dass sie uns auslöschen wollen oder uns ans Leder wollen. Oder weil da halt was Adeliges war. Was Adeliges liegt in den Zügen der Schwachen, der Wehrlosen, der Kranken. Schreibt Malaparte und das nehmen die Deutschen wahr und sagt dann, okay, die müssen wir fertig machen, weil wir selber, und das ist es, das ist so ein bisschen wirr, aber für mich macht Sinn, da kommt die Selbstbezichtigung ins Spiel, weil wir selber so stark sind und uns bezichtigen, einfach nur stark zu sein und normal. Und ja, und die Juden diesen Anormal. Aber gerade in dieser Anormalität liegt ihre Besonderheit und darum beneiden wir sie. Und ja, fürchten sie oder reden uns das so lange ein, bis wir es wirklich fühlen und sagen, okay, die einzige Lösung muss jetzt sein, ja, sie ins Ghetto zu sperren oder ins KZ gleich zu verheizen, verkarsen und alles. Also einfach, ja, scheußlich, genau. Aber deshalb lass mich sagen, die Selbstbezichtigung, ja, das so Sinn macht. Ich glaube, das, was ich kennengelernt habe, die BRD nach 1990 und so, das ist ja ganz klar, dass sie sich immer weiter selbst bezichtigen will. Oh, wir waren Nazis und wie schlimm, weil das ihr Guthaben ist eben auf dem moralischen Schuldkonto. Und dann können wir ja wieder Putin angreifen oder sagen, ja, der ist der neue Hitler und wir müssen uns wappnen und mal schauen, weil der will uns angeblich angreifen. Und da, und wir haben auf jeden Fall recht, klar, weil wir mal Nazis waren, das ist unser moralisches Guthaben auf dem Bank. Und das hatte Putin ja nicht. Da war ja der Stalin und der hat nichts draus gelernt. Wir hatten einen großen Kampf und gerade das unser deutscher Opa so gut gekämpft hat. Gerade das war ja die Grundlage. Verfickte Deutsche. Die Grundlage dafür, dass wir heute die Demokratie haben. Und deshalb können wir so stolz sein auf Opa. Oh, Opa, wie weit, wie gut du gekämpft hast, so sagte noch Annalena Baerbock, ne, an der Oder-Neiße-Linie oder so. Ihr Opa mit dem Gewehr in der Hand hat er Europa verteidigt gegen den jüdischen Bolschewismus, der da aus dem Osten kam, ne, der unser Land überrollen wollte. Zum Glück haben uns die Amerikaner noch unter die Arme gegriffen. Sonst hätten sie sich wirklich alles geholt, diese Juden oder Russen da aus Moskau, ja. Und die wollten uns wehrlose Deutsche angreifen. Aber genau, das ist es. Die Deutschen beneiden die anderen, lässt sich um ihre Schwäche, um ihre Wehrlosigkeit und sagen, oh, werden wir doch auch mal so wehrlos wie die. Genau das ist es, was Malaparte leider nicht so ganz genau analysiert, aber ich kann es jetzt zu Ende machen, dass ich glaube, ich sehe das an vielen Freunden von mir, an vielen Verwandten, dass sie einfach denken, Russland wird uns bald angreifen und davor muss man jetzt Angst haben. Und das ist genau das. Die Schwachen, die Wehrlosen, ach, wir wollen uns auch mal so wehrlos fühlen wie Russland, ein ganz schwaches, wehrloses Land, ja klar, militärisch, ist es schon so, dass es was kann, wenn auch sicherlich deutlich weniger als die NATO. Die NATO-Staaten im Verbunde, von denen Deutschland der Teil ist. Aber allein ökonomisch ist es einfach abgeschlagen. Russland 15 Mal schwächer als die NATO-Staaten. Also 15 Mal. Ja, also, ja. Und genau, wir wollen uns mal vorstellen, wie es wäre, so schwach zu sein. Und das ist ganz unreif, unrealistisch, irreal. Im Wahnwitz ist Deutschland da gefangen. Oder wir alle, die wir halt unter der NATO-Propaganda leiden, unter der NATO-Knute leben, zu leben gezwungen sind, in dieser Unfreiheit, in dieser Diktatur des Westens drin. Also da drin, in dieser Scheiße, da ist es jetzt ja so, dass man dann sagt, oh, machen wir uns auf die Reise, ja klar. Wir müssen uns jetzt ändern, aufrüsten und dies und das Deutschland mal wieder andersrum begreifen. Aber einfach nur, weil Putin das geil findet, bald bei uns einzureiten. Ja, der will uns angreifen und das ist so und so. Weil wir so stark sind, 15-fach überlegen gegen Putin. Ja, aber gerade deshalb wollen wir uns ja mal einreden, dass wir schwach werden. Wow, wie wäre das eigentlich? Wäre Putin so stark? Ja, wäre der jetzt 15 mal stärker als ich? Und überleg doch mal, wenn das so wäre, dann wäre es echt schlimm. Und dann müssen wir aufrüsten. Also müssen wir jetzt aufrüsten. Ja, und überleg. Junge, das ist, dir fehlt das Hirn, wenn du noch pro Putin bist, ne? Also 15. Also einfach, ja, dass er viel stärker ist. Ich glaube, das ist es. Die Afrikaner, all diese Kongolesen und die da im Dreck sind oder gar nichts haben zu fressen, die gerade weil sie so arm sind, oder eben Putin, der ja auch relativ arm ist, wenn auch nicht ganz so arm, also sein Land, ja, nicht die Person, aber das, wofür er stand, sein Land relativ arm, wenn auch nicht ganz so wie die meisten Länder Afrikas. Aber gerade das motiviert sie ja genau dann auch hochzukommen und doch was aus sich zu machen, ja, aus nichts dann doch vom Tellerwäsche. Und aber das macht uns Angst. Für Deutsche, ah, wir sind doch viel zu dicker, denn wir haben zu viele Sozialausgaben und deshalb jetzt alles lieber ins Militär werfen und ja, die Behinderten, die Asozialen wegkürzen, die Arbeitslosen können dann Arbeitslager in Konzentrationslager einsperren. Ja, das müssen wir machen. Ja, das sag ich. Und ah, genau, ich wollte ja nur sagen, dass ich sicher bin, ich kann ja alles sagen, ich werde sowieso nicht verurteilt dafür, weil Deutschland und gut, vielleicht gibt es mal einen Richter, der eine andere Auffassung hat von Deutschland. Aber ich glaube, in Deutschland liegt einfach die Lust an der Selbstbezichtigung drin. Und solange ich das mache und einfach Deutschland bezichtige, ein scheiß Nazi, scheiß imperialistisches Land, das faschistischste Land der Welt, da bin ich auf der sicheren Seite. Und genau, das will ich sagen, dass die deutsche Mauer fällt, die deutsche Grenze, egal von welcher Seite, ich bin nicht für Putin, ich bin einfach für alle, die nach Deutschland rein wollen oder hier von innen Deutschland kaputt schlagen. Und ich sage, komm, schlag gegen diese Mauer. Ja, ich stehe hier bei einer schönen Kirche, schlag das und das ein, schlag dies und das, mach da, wirf eine Bombe, wirf ja, eine Handgranate, Artilleriegeschosse, millionenfach sollen sie auf Deutschland trommeln, denn du hast es einfach verdient. Ja, du bist doch so Deutschland, dass du immer andere Völker überfielst oder ihnen beistehst, nicht wenn sie überfallen werden, sondern denjenigen, die sie überfallen, denen beistehst. Und klar, dann ein paar wenigen Flüchtlingen beistehst, die dann zu uns kommen. Aber genau, Also Venezuela, Vietnam und so, die können wir alle überfallen, weil wir einfach diese Übermenschen sind, für die wir uns halten. Und ja, bei manchen können wir auch selber mitmachen, wie als Bundeswehr in Afghanistan, bei manchen liefern wir halt nur die Logistik, wie bei Vietnam oder Irak oder so. Und ja, und da fühlen wir uns einfach richtig triftig, ist es. Wir haben aus der Geschichte gelernt und das ist es, dass wir da nicht mitmachen oder nicht so an vorderster Front, wenn die USA mal wieder ihre Bluttaten machen, sich aufraffen, blutdürsten, Blutlachen, wie im Zweiten Weltkrieg, wo es wohl war in Europa, Osteuropa las ich noch bei Curcio Malaparte, naja, manchmal war es schon ein bisschen schwierig, durch die Straßen zu warten, weil das Blut ist halt so dickflüssig und klar, die Juden, das weiß man ja, die haben noch besonderes Blut und man musste schon aufpassen, mit den Stiefeln dann nicht auszurutschen, also ja, scheiße, man, diese Juden und alles, dann bluten sie auch noch, verdammt. Aber lass mich noch weiter tuten von der jüdisch-putinistischen Weltverschwörung. Aber nein, Putin, verdammt. Die Juden, die sind ja heute ja die Guten, ne? Netanjahu und wie viele der umbringt. Oh, da wird uns warm im Bauch, ja. Die Palästinenser, ja, raff sie dahin, ja, die ins KZ auch, ja, oder da so und so. Nicht mehr ins KZ, nein, aber einfach so mit dem Militär einfach mal auskehren, Palästina, damit das wieder frei wäre, das Land frei zum Besiedeln für diesen Lebensraum, den das jüdische Volk genannt fand. Aber egal, die Juden sind ja ein kleines Volk, wir Deutschen, wir wollen jetzt draufhauen. Auf diejenigen, ja, die schon ein bisschen größer sind, aber die immer noch deutlich schwächer sind als wir, wie gesagt, 15 Mal ärmer oder schwächer einfach. Und Russland, ja, bietet sich an, also Russland, Russland. Und da sagen wir, klar. Ja, also sagen wir so, was soll ich noch sagen? Ich wollte, ich habe ein schönes Video gemacht gestern vor allem, wo es drum ging, die Frauen einzuladen. Und das will ich einfach nochmal ganz frei und offen sagen. Liebe Frauen, kommt rein in die Armee, weil die Männer es nicht brachten, bei Stalingrad und überhaupt in den letzten Schlachten, die sind abgekackt. Und auch die US-amerikanischen Männer, ja, in Vietnam verloren gegen diese scheiß Vietnamesen, Reisfresser, Schlitzaugen. Gegen die kann man es denn glauben, gegen die untersten Untermenschen, also wirklich, die nicht mal gerade schauen und die so Augen haben, die also einfach so zu Schlitzen verzerrt. Das ist ja wohl, also wir sind doch einfach westlich und reich und weiß ja, bis in Dekadent, klar. Man weiß es wegen diesen scheiß Gewerkschaften, die da flennen. Die Arbeiter wollen mal lohnen, die müssen dann alle ins KZ stecken, alle weg mit denen. Dann werden wir Westen wieder rein und kapitalistisch. Und das weiß jeder, der richtig ist, richtig dick hier. Ja, aber egal. Also ich sag, die Vietnamesen und so, ja, liebe Frauen, ich will euch anreden, weil die Männer sind es gewesen, die versagt haben. Also die USA, klar, die fingen viel an. Viel kaputt gemacht, aber einen richtigen Krieg zu Ende zu führen, ihn zu gewinnen, ein Land ganz zu besetzen, ja, in das eigene System zu bringen, so wie es hier ja gelang bei Deutschland, aber das haben sie seitdem eigentlich fast nie mehr geschafft, auch nicht im Irak oder irgendwo, und ja, eine Menge Leute, eine Menge Leichen lagen dann da, 1 Million oder so, sagt man ja im Irak, aber okay, das kann man mal machen, aber es bringt halt nichts, weil es ist nicht so langfristig, der Krieg, nicht so profitabel wie der damals, der Zweite Weltkrieg, in den sie investiert haben, die USA, und dann am Ende diesen Profit abschöpfen, ja. Die Rote Armee kann kämpfen, die kann sich schlachten lassen und wir US-Amerikaner, ja. Aber wir setzen dann Westeuropa oder zwingen das unter unsere Herrschaft, unsere Vormundschaft. Und okay, also, ich glaube, einfach, seitdem haben die USA keinen Krieg mehr wirklich gewonnen, so wie es damals glatt ging mit uns Deutschen, ja. Da sind sie weit gekommen. Und das will ich einfach sagen, aber auch wir Deutschen haben ja verloren damals, im Zweiten Weltkrieg. Und das lag einfach daran, diesen Hammer will ich doch raus, an den Männern, dass es Männer waren, die kämpfen und nicht die Frauen. Und die Frauen, die müssen jetzt rein. An die Front erstmal, ja, liebe Frauen, könnt ihr es verzeihen. Ich will euch drillen. Bringe es euch bei militärischen Stechschritt und wenn ihr mal ein Kind kriegt, ja, dann nehmt ihr euch 1-2 Tage frei, aber mehr geht's nicht. Dann gibt ihr das ab und die Männer ziehen das auf, weil ja diese Weichheit und diese männliche Weibischkeit, jedenfalls ihr weiblichen Wesen, ihr seid. Ihr könnt unsere Armeen wieder aufbauen und füllen und zu neuem Glück das Vaterland führen. Aber die Männer, die bleiben bitte daheim und das sage ich ganz ganz offen hier, nicht geheim. Ich habe den Glauben verloren an die Männlichkeit, weil ich sehe mich, ich sehe auch viele Freunde, ich sehe alle und die sind einfach so, also total, totale Idioten. Genau. Und Soldatinnen, ja, ihr sollt zustoßen gegen die Russen, gegen alle, gegen die wir was haben. Das ist ja wohl klar.
denkt nicht viel nach, sondern lasst das die Generäle machen, die Politiker, ja, die stehen da und die denken gut für Deutschland. Ne? Aber ja, lass mich jetzt dann wieder zurückkehren zu dieser Ex-Freundin da und der. Aber vielleicht kann ich ja erst nochmal Päuschen machen, denn ja. Ja, jetzt stehe ich hier an diesem See, da habe ich einige Videos gemacht. Ich wollte nur sagen, ihr alle Freunde, Eltern, Verwandte, ihr Freunde und überhaupt alle, die ich kenne hier in Deutschland, in diesen Landen, ihr seid, ja, es gibt nichts mehr zu sagen. Ihr seid letztlich keine Menschen, auch keine Untermenschen. Ihr seid einfach gar nichts, weniger als Tiere, als Pflanzen. Ihr seid gar nichts. Es gibt auch nichts mehr zu sagen, nichts mehr zu reden. Also, ja, wenn dann also austeilen, auskärchern, wie gesagt, sollte man Deutschland, das ist doch das schöne Wort, Kärcher, das man vielleicht hier in Deutschland erfunden hat, aber ich sag's so und so, also mich treibt einfach die Wut an und ich sag, dort oder dort in jedem Land ist es besser als Deutschland, überhaupt Deutschland, damit du endlich nicht mehr leidest an dir selbst und an allem. Ich will es vermeiden, überhaupt Deutschland noch zu beraten, noch dies und das, weil es gibt keine Hoffnung mehr, es gibt keinen zukünftigen Tag für Deutschland, es muss einfach untergehen und das ist das Einzige, was es zu sagen gibt. Ja, hey, ist doch nicht schlimm, andere Länder gehen auch unter, dies und das, die Dinosaurier sind ausgestorben. So, jetzt wir Deutschen halt, wir sind dran und wir wollen es ja auch, verdammt, wir sind ja einfach so scheiße Nazis und vielen Dank, also ich will doch kein Nazi sein, du wirst doch kein Nazi sein, also da einigen wir uns drauf, sein keine Deutschen mehr, weil Deutsch gleich Nazi, Deutsch ist Nazi. Nazi, Nazi, Nazi. Es gibt kein anderes Deutschsein als das Nazi-Sein. Nazi, Nazi, Heil Hitler, ja, da schenkst du ein den himmlischen Himmlerwein und oh ja, himmlisch schreien, ja, Göring, Goebbels und die alle, Martin Bormann. Oh ja, wir alle waren Nazis, nicht nur die da oben, Mann, nein, nein, nicht nur die im Führerbunker der Wolfschanze, wir alle, auch wir, die wir vorne waren, an der Front standen, ja, wir deutschen Soldaten, die wir einfach froh waren zu stoppen. Oh Gott, da geht jemand über den See. Ist ja etwa doch noch gefroren hier. Ui. Naja, also wir Deutschen, wir, die es nicht so kalt haben, ja, nicht wie in Russland, verdammt. Und deshalb sind wir dahin gestampft, weil wir neidisch sind auf die, ja, so ein schönes Land haben wir hier, aber weil das hässlicher ist in Russland, darum beneiden wir sie, weil die schwächer sind und weil wir auch nicht gern schwächlich werden oder selbst die Schwäche fühlen. Oh, wir sind nicht perfekt, wir sind nicht allmächtig. Und das heißt für uns, oh Gott, wir haben eine Achillesferse entdeckt und wir haben einfach Angst, irgendwer könnte die irgendwann entdecken. Und deshalb besser jetzt gleich verrecken oder losschlagen im Krieg und da, ja klar, danach lächst, dass einer den anderen sticht, erschießt oder sein Hirn zersplittert. Das Hirn zermartern sollst du dir nicht, Soldat. Nein, es hat schon alles seine Richtigkeit, was Hitler sagt und überhaupt, was alle sagen, alle Deutschen, alle Mann, die hier stehen und standen. Also, ich wollte nur kurz sagen, liebe Freunde, ja, es gibt keinen Begriff, ich wollte kurz sagen, ihr seid Abschaum, aber nee, das trifft's ja auch nicht. Es gibt ja keinen Begriff, der das trifft. Also diese Schande, diese, wie, von wo soll man sich das abschauen? Ich glaube, von nirgends so tief zu sinken kann nur Deutschland. Es gibt da nichts anderes. Kein Wort, keine andere Nation, kein Volk, keine Sprache. Nichts kann das irgendwie aussagen. Ja, außer vielleicht klar, Schande, das ist einfach ein Wort, das mir gefällt. Schande, Schmach, kann man sagen. Ein schönes deutsches Wort, ja. Und das soll das letzte sein. Das letzte gesprochene Wort. Also nicht heute hier in meinem Podcast, aber ich meine vor Gott und vor der Welt und generell. Soll es das sein? Das letzte Wort der Deutschheit, das letzte, das jemals fällt und ausgedrückt wird hier auf Deutsch, auf der Welt. Schande, Schmach, und das ist alles, was zählt. Jetzt haben wir es gesagt. Aber ich wollte nur sagen, liebe Freunde, also ja, ihr seid halt der Grund dafür, dass ich nichts schaffe, nichts schreibe, weil ich weiß, dass ich viel Reichtum habe. Aber das Beste, verzeiht's, was ich in Deutschland oder für Deutschland tun kann, ist nichts. Und zwar einfach nur so übertreiben. Ich habe ja tausende Seiten geschrieben, dies und das, aber ich will mir doch nicht die Mühe machen, das rauszugeben und für Deutschland irgendwie zu glänzen oder dran zu denken. Ja. Ein netter Mensch fragt mich hier nach dem Weg. Ja, kennst du den, die Volkshochschule? Okay, aber ich wollte jetzt nur sagen, es hat keinen Sinn mehr, irgendwas zu lernen, irgendwelche Sprachen oder irgendwas anderes oder zu lernen, nicht in Deutschland. Und deshalb, lass mich erklären, habe ich meine Bücher unter Verschluss gehalten. Und überhaupt, weil ich nicht, ja, für Deutschland, wie Martin Bormann und uns, wie alle, wir halt heutigen Deutschen und die wir verloren haben, die einfach jegliches Hirn, jegliche Menschlichkeit verloren haben. Die Deutschen aller Zeiten. Ich meine, ja, es ist Zeit, Schluss zu machen. Schließen wir das Kapitel. Die Deutschheit, die ist nichts als Schluss. Die ist einfach eklig und verrecke Deutschland. Also, ach, was sagt man noch? Miese Petrich, aber nee, krank und einfach, ja, kaputt. Kaputt eben. Und verrecke. Also, deshalb, über deutsche Recke, soll es nichts weiter bezwecken, als ein Massaker zu verüben, und zwar an dir selbst. Nicht erst über den Umweg in andere Völker und so, nein, das bitte nicht mehr, kürz nur das ab. Du selbst, sollst es sein, wie die Japaner damals, ne? Harakiri, stürz dich ins Schwert, stich dir den Dolch ins Herz, und ja, dann wirst du wirklich abgehärtet. Ich wollte das einfach klar sagen, nicht für Deutschland glänzen, nicht irgendwas machen, egal was ich mache, irgendwas Besonderes, was Schönes, was in die Welt ausstrahlt. Hätte ich das gemacht, also was von meinem Geschriebenen aufgelegt und ausgestrahlt, publiziert, dann hätte das ja gleichsam dir, Germania, also den Puls erhöht, oder jedenfalls, es hätte, wäre dir zugefallen, dieser Ruhm, der dir dann zugeht, Deutschland, oh, ein schönes Land, schaut, was da für ein Schriftsteller schreibt. Und das will ich nicht, das will ich um jeden Preis vermeiden, dass irgendwas schreiben, ja, irgendwann, wenn ich eine andere Nationalität habe, einen anderen Pass, dann kann ich das ja, dann ist ja okay. Aber doch nicht so, doch nicht für Deutsch, ich kann doch nicht nochmal die Nazi-Schande nochmal 1000 Jahre aufwärmen und jedes Wort, das ich aufschreibe, auf dem verschlimmert, verschlechtert ja die Nazi-Scheiße, die Schlacke, die Schande, Nazi zu sein. Und das will ich doch nicht. Nee, ich will doch dann einfach schweigen und einfach sagen, ja, okay, dann kann ich für mich bleiben, ich kann in mein Zimmerchen reinhocken und da sitzen und da schreiben oder Podcasten. Und ja, von meinem Podcast, ich weiß gar nicht, oh Gott, was, warum ich das überhaupt mache, einen Podcast rauszulassen und meine Videos, warum ich da irgendwie eine andere Politik habe als bei meinen Schriften, von denen ich fast nie was rauslasse. Aber jetzt ist es halt so, ich habe dazu auch keine weiteren Theorien. Außer diejenige mit der Liebe und mit Billy, die ich vor einigen Folgen mal nannte. Ne? Aber egal. Scheiß drauf, dieser Kanal hier. Scheiß auf dich, scheiß auf euch alle auf Deutschland. Ihr gehört nicht gefickt. Nee, ihr gehört. Genau. Denn gefickt zu werden ist ja was Schönes. Es gehört euch entzogen. Das Essen, die Nahrung, das Trinken und vor allem das. Sex, die Liebe, dass euch jemand an den Hoden, dann Brustwarzen, die sitzen am Kitzler, Zug oder was damit macht. Das darf es nicht geben, das gehört abgeschafft. Deutschland verdient keine Lust, verdient nichts, verdient auch nicht zu sterben, sondern einfach grausamst zu verrecken, grausamst noch Monate, Jahre lang, so wie im KZ damals, die Opfer der deutschen Terroristen feststeckten. Wir alle waren es, ja, wir Millionen Deutschen. Hitler war unschuldig, weil wir alle schuldig waren, oder wir sind viel schuldiger, die wir heute da waren, ne? Heute leben viel schuldiger als das, was vor den gegeben hat, einfach weil wir auf der Schande stehen und sie klaren Auges sehen und trotzdem nichts dran ändern. Und da sitzt ein schöner Mann mit seiner Gitarre, lasst mich kurz dran denken, ihm was zu geben, ein bisschen Kleingeld. Ich wollte nur noch erzählen, lieber Martin Bormann, lieber Freund, da du und du, da der du dich nicht für Hitler hältst, aber ich sag dir, hä, wärst du doch nur Hitler, dann könnte ich dich respektieren, aber du bist halt so mickrig, ich kann euch nicht respektieren, liebe Freunde, liebe alle, liebe Deutschen, wer hat ja wenigstens wie Hitler, also ja, Hitler würde ich sagen, das war noch der letzte Deutsche, oder ja, vielleicht Göring oder wer auch immer, dem hätte ich die Hand geschüttelt, also so, aber doch nicht im Adenauer, doch nicht so ein, also, hä, so ein Halude, so ein Schurke, Schwein Adenauer, der wird einfach erschossen, Standgericht, dass die BRD den Nazi-Staat wieder aufzurichten, wieder stark zu machen, wieder flott, wo er eigentlich da niederlag und verrecken hätte sollen mit all seinen Leuten, mit seinen Millionen. Das ist die größte Schande, die hat Adenauer gemacht, klar, mit Hilfe der Amerikaner. Und das kann ich nicht verzeihen. Hitler, der hat Deutschland noch einfach fertig gemacht, ja, sturmreif geschossen. Und das, geil, geiler Tag war das, sage ich, ja, 8. Mai. Und auch vorher, jeder Deutsche, der getroffen war, war einfach ein Sieg für die Menschlichkeit, für das und für den Rest der Menschheit, für die menschliche Rasse ist es gut. Jeder Deutsche, der ausrastet, verrückt wird und sich von der Brücke stürzt oder eben in den Weltkrieg zieht, ist was Gutes für die Menschheit. Ja, das sage ich nur. Je weniger Deutsche es gibt, desto besser. Die Deutschen ganz ausrotten, das liegt in meinem Ermessen. nicht als eine Schuld, als eine Strafe, die ich ausspreche, sondern einfach als das ganz Normale, was Deutschland sowieso sich selbst auch antun will. Und das Problem ist aber, dass es davor noch anderen Völkern was antut, und das können wir abkürzen und einfach so sagen, kommen die anderen Völker präventiv, ihr müsst zuschlagen oder schlagen wir selber zu gegen uns, gegen mich. Und jetzt, oh Gott, ich rutsche fast aus der Treppe, auf dem Schnee. Aber ja, all diese Wirrnis, der Firnis, der Zivilisation ist gerissen. Ich sag's so beschissen. Stand noch in Deutschland wie heute, an diesem Tag, in diesem Jahr 2026. Ja, das neue Jahr ist da. Und ihr seid alle noch genauso alt und scheiße, scheiß Deutschen, ihr Schweine. Und weil ich euch sah, liebe Freunde, liebe alle, liebe Kollegen, ja, auch euch will ich nennen und nicht daran festhalten, dass man, aber nicht an der Höflichkeit und an irgendwas Kollegialität festhalten, euch alle Schweine nennen. Und weil ihr also da seid und weil mich das so beklemmt, ja, deshalb kann ich ja auch nichts schreiben oder nichts zeigen davon, weil genau das dann für Deutschland steht und Sendekurs. Aber vor allem will ich doch jetzt nur noch sagen, ja, werdet doch einen Krieg oder einen Weltkrieg her. Ich weiß nicht mehr, was ich sage. Ja, zieht doch dahin, das will ich ja nur euch motivieren, Nazi zu sein. Was, ne? Nazi ist was viel Besseres als Adenauer und so demokrat westlich kapitalistischer NATO Vollidiot zu sein. Das halt, dieser Voll, also ja, das Nazi ist auch noch nichts Gutes, ist auch noch was Schlechtes, das sage ich. Aber es ist was viel Besseres. Die Nazis, die stehen turmhoch, wie Marx oft schrieb, ne? Schönes Wort, turmhoch. Turmhoch stehen sie über euch heutigen Deutschen, euch Heuchlern. Hier immer so, ja, zweischneidig, wir sind keine Nazis, aber ja, geil, was schon mal wieder. Oder schlagt sie, da schaut, was die USA mit Venezuela machen. Oh, das darf sie, die große Freiheitsstatue, weil sie viel Kraft hat oder einfach, ja, weil wir baff sind. Und weil man halt das macht, weil die Herrschenden sagen, diejenigen, die viel Geld haben, die USA, das weiß man ja, der Dow Jones, der bestimmt den Lauf der Welt. Also der Klingelbeutel klingt und das kommt so und so. Ja, und dann, liebe Deutschen, dann sterbt, verreckt, elendig, ihr habt's verdient. Kein Volk auf der Erde, nicht mal die USA, nein, die sind zwar auch nicht die Besten, ganz sicher nicht, sind nicht so gut wie China, aber ja, kein Volk hat es mehr verdient, ausgerottet zu werden als Deutschland. Und das ist jetzt meine ehrliche, ehrliche Bitte, die ich nicht an Putin, nicht an irgendwen richte, an Xi oder Trump oder nee, es ist mir egal, ob jetzt jemand kommt zum Invadieren oder ob wir es selber machen, wir Deutschen. Wichtig ist einfach, legen wir Hand an. Und das Deutschtum, die Deutschheit an uns selber, nicht. Ja, bitte killt mich, aber ich sag, wenn ihr das tut, dann bitte auch alle anderen über 80 Millionen Deutschen. Ne? Also bitte, ich habe immer Angst davor vom Tod, aber ich würde gern sterben, wenn es so abgeht, wenn wir dann alle weg sind. Ja, dann würde ich ehrlich sagen, okay, dann kann ich gehen, dann kann ich glücklich mit einem Lächeln auf den Lippen sterben. Einfach keine Last mehr sein, nicht mehr die Welt belasten mit dem, das, was wir sind. Ne? Diese Last, so wie die Nazis sagten, die Juden, die saugen uns aus, oder ja, die sind das Parasitäre. Und so, genau das ist Deutschland auf einer Weltebene. Genau das nämlich. Das ist, was ich so hasse. Und deshalb, ja, ich Deutschland einfach verlass oder einfach sag, oh Gott, ja, es ist einfach nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Ah ja, hier klimpert dieser Mann. Aber ich glaube, das ist mir jetzt zu kalt, noch kurz drüber zu gehen. Ja, das ist schade. Ein Musikant, der doch noch was zu spielen fand in diesem Scheißland. Ja. So, jetzt bin ich ein Stück weitergegangen. Hier auf diesem Firnis, auf diesem verharschten Schnee. So schrieb noch mal der Pate hier. Oje, gab es auch eine Menge Schnee. 43 in diesen Tagen. Also so wie die Nazis auf die Juden sahen, das ist dieses kränkliche, bedrohliche Element in unserem Volkskörper, das den zersetzt. Und wenn wir den gewähren lassen, ja, dann wird er den noch zur Gänze zerstören. Deshalb handeln wir jetzt, ja, zerstören wir ihn. Dieses Bakterium, dieses Volk eben der Juden, das unrein ist und das gegen das wir uns wehren müssen. Es ist einfach nur so ein Schutz der Deutschheit. Aber gerade deshalb, weil sie so schwach sind, gerade das macht Sinn für uns. Bitte habt Nachsehen mit der deutschen Logik. Ja, da ist es so dahin. Seit Hegel und Marx sind leider viele Gedanken umsonst dahin gedacht worden in Deutschland. Und ja, also Ja, und die Nazis, wie sie die Juden sahen, ungefähr so sehen wir heutigen Deutschen halt die Nazi-Nacht. Und oh, schau da, schwarze, tiefe Nacht. Und davor haben wir so viel Angst. Oh, weil die Nazis so schwach sind. Ja, die haben sich selber kaputt gemacht. Die konnten keinen Krieg gewinnen. Nicht mal gegen die USA, die ja sowieso jeden Krieg verlieren. Aber nicht mal das, nicht mal gegen die Sowjets, gegen diese Untermacht, ne, die unterhalb uns stand. Aber okay, die Nazis, die sind halt, die stehen noch viel, viel weiter unterhalb all dieser anderen Mächte. Und ja, das Ausland, ne, das ist es, was uns ein ums andere Mal rettet. Ja, da, Zweiter Weltkrieg, ach, wir kriegen es nicht selber hin. Wir würden verrecken. Wir hätten nichts mehr, kein Essen, keine Felder. Wird uns das Ausland nicht wieder helfen? Ach, schau da, die DDR, die bauen wir auf. Und im Westen, ja, der scheiß Marshallplan. Ach, wir helfen dir aus, liebes Deutschland. Hast du mal wieder alles kaputt gemacht? Ja, aber liebe Leute, ich glaube, das ist eine zu anti-autoritäre Erziehung. Wenn ein Baby, ein Kleinkind alles kaputt macht, rumtrampelt, ja, man muss das auch ausschalten. Dann kann ich einfach sagen, du, ja, das hast du gut gemacht, Deutschland. Schau, wie du für deine Demokratie gekämpft hast, weil das blieb jetzt hängen bei Frau Baerbock, unserer Außenministerin. Ah, du, mein lieber Opa, der hat auch für die gekämpft, für diese Freiheitsstatue, für die ich heute kämpfe oder dran denke, ja, wenn ich die Waffen nach Kiew liefere. Ah, das ist die Freiheit, dieses Lüftchen, das weht da herüber oder aus Kiew, aus Charkiw, wo schon Himmler sprach und seine Konzentrationslager errichtete und sagte, komm, mach mir die ganze SS-Mannschaft scharf. Ja, wir müssen Pogrome, wir müssen dies und das, alles Mögliche noch anrichten hier und ja. Was ein Deutscher darf, natürlich alles per se und überhaupt generell. Und ja, also ich glaube, man hätte ein bisschen härter, eindringlicher mit Deutschland sprechen sollen über seine Nazi-Verbrechen, vor allem Konsequenzen ziehen und real dran denken, dass sich was ändern muss, zum Beispiel Kapitalismus, das ist jetzt erstmal nicht mehr so, weil das Hitler an die Macht gebracht hat. Okay, man kann es so und so sagen. Man kann natürlich auch sagen, liebes Kleinkind, du darfst weitermachen. Ja, hier hast du alles mit Farbe übergossen. Und ja, wenn es denn das wäre, die Farbe, hast du Oma erstochen, aus Versehen mit der Stricknadel. Ja, okay, hast du dies und das, ja. Aber letztlich ist es ja so. Letztlich ist Deutschland ja dieses Kleinkind. Wisst ihr, wie das die Juden killt, die Osteuropäer, und weil sie einfach Untermenschen sind. Das ist letztlich ja nicht ernst zu nehmen. Das ist ja kein erwachsener Mensch, der so denkt und handelt. Also ja, erwachsen. So schlimm auch die USA sind, kann man sagen, ja, sie sind imperialistisch und sie sind definitiv schlimm. Und China ist aus meiner Sicht sozialistisch und zumindest auf einem guten Weg dahin und ist definitiv friedlich und so, was die USA nicht sind. Also das ist ganz kategorisch anders. Da ist keine moralische Asymmetrie oder ja, natürlich ist da eine Asymmetrie, also es ist nicht symmetrisch, die eine Großmacht, die andere, das sind zwei Großmächte, China und USA noch ein bisschen größer, die Macht, aber viel größer sind vor allem die Verbrechen und die Unmoral und einfach die Bastardigkeit. Aber ja, die USA, die sind ein Waisenkind gegen Deutschland recht. Die USA, die sind total normal, die USA spreche ich frei von jeder Schuld, nur Deutschland ähnlich. Oder selbst die Nazis, ja, die Nazis, die spreche ich frei und das historische Deutschland, das vor 45 und das spreche ich frei. Das wirklich Schlechte, das Schlimmste Deutschland aller Zeiten ist das nach 45 und schlimmer wird es mit jedem Jahr und heute 2026 stehen wir da, wir sind wirklich die Abart und das ist es ja, die abartigste Menschen, die existieren. Es ist einfach normal, es ist normal aus dieser deutschen Selbstbetrachtung zu sagen, wir wollen uns umbringen und nicht nur ich, mich, nee, das will ich nicht, wenn ich allein gehen würde, da würde ich mich komisch fühlen. Lass uns alle zusammen in den Freitod gehen. Lass uns dieses harte Los wählen, aber wir müssen einfach sehen, dass wir eine Belastung sind für die anderen Menschen auf der Erde. Ja? Und wenn wir es nicht hinkriegen, den Sozialismus aufzubauen, ehrlich mit den anderen zu handeln, zu arbeiten, auszutauschen, dann lassen wir es halt, aber dann können wir sagen, wir müssen auch keinen Krieg mehr machen oder wenn, dann einen Krieg gegen uns selber einfach abschaffen. Und ja, das alles abschaffen, dass die Welt anders leiden muss und im deutschen Wesen niemals nicht genesen kann und will und überhaupt, das auch gar keinen Sinn macht, weil die Deutschen gar kein Wesen haben oder innen drin. Und das ist der Hass auf sich selbst, die Selbstbezichtigung und dass man neidisch ist auf andere Völker. Was die schon hatten, ja, die und wir Deutschen, oh Gott, sind zu kurz gekommen. Das ist schon, was Nietzsche sagte. Aber ja, der Deutsche ist immer der an der Tür zu stehen hat und so. Aber lass mich jetzt noch mal kurz Pause machen. Ich glaube, ich wollte noch was einkaufen gehen. Scheiß Sachen. Ja, verdammt, ich kiffe zu viel, weil ich denke immer noch, mir will was einfallen und irgendwas wollte ich noch sagen zu Deutschland. Ja, es gibt unendliche Sachen, aber ich will mir gerade nicht ins Gedächtnis gelangen, weil ich einfach, glaube ich, zu viel gekifft habe. Aber auch einfach wegen diesem Land. Zünde ich mir den Spliff an, um dich überhaupt lieb zu haben, liebes Deutschland. Ich hatte schon gesagt, da muss ich aus mir rausgehen. Das hat mein Opa mal gesagt. Und übrigens mein Opa, der aus Tschechien kam, klar, weil er dann vertrieben wurde. Und oh, ist das unfair. Ja, setzen wir noch mal kurz die Nazi-Brille auf. Oh, das ist unfair. Wir Deutschen, wir haben nichts gemacht. Und dann plötzlich kamen die Tschechen, es war tiefste Nacht, auf die Idee, wir kegeln die Deutschen aus. Und die Polen und all die, das war total unprovoziert. Das war total unmotiviert. Und so sind die anderen, ja, die haben es immer auf uns abgesehen. Und wir Deutschen, wir sind einfach so schlimm anscheinend. Oder Gott. Aber egal, also ja. Und mir ist aber nur wichtig, mein Opa, ihn habe ich sehr gern. Er ist der letzte Deutsche, den ich respektiere. Ja, der einzige außer Hitler. Aber ja, sonst auch keinen anderen. Also mein Opa ist leider schon gestorben. Und klar, bei Verstorbenen spricht sich ein bisschen leichter. Und meine Oma, ja, die auch gestorben ist. Auch sie liebe ich und sage ich, ja, vielen Dank, liebe Oma. Alles war richtig oder außer das Politische. Denn diese beiden Welten SPD, diese scheiß faschistische oder sozialfaschistische, um korrekt stalinistisch zu sprechen, also diese sozial-chauvinistische, einfach teils ja faschistisch oder dem Faschismus die Steigbügel hängen haltende Partei, die sich verkleidet als Partei der Arbeiterklasse, die Scheiß-PD, die SPD, diese Scheißpartei. Ja, also bitte verstehe, liebes Deutschland. Also, yeah, du bist es nicht wert, überhaupt drüber zu reden, weil du hast meine Oma umgelegt. Und viel schlimmer als zu sterben ist das, in Schande zu leben. Du hast sie so beherrscht, diktatorisch, dass sie, ja, du hast sie das Wahlkreuz da setzen lassen, die SPD ankreuzen lassen und das einfach so sehr indoktriniert, so sehr beherrschen, wie die Nazis, klar, den Massen das eintrichtert und das ist richtig, das und das macht die Wehrmacht und so auch erziehen wir auch dich, lieben kleinen Knaben, du sollst als Flakhelferlein noch da, klar, das Vaterland verteidigen und all das. Also ja, also so wird ja auch die BRD zu Werke gehen oder geht sie und macht uns alle fertig oder indoktriniert uns als zu anderen Dingen, ja, die jetzt aber noch viel schlimmer sind, noch viel brutaler, diese imperialistische liberale Herrschaft, viel schlimmer als all das, was die Nazis machten. Und deshalb meine ich, das kann ich niemals verzeihen, dass ihr das mit meiner Oma macht, dass sie so sehr vergewaltigt, dass ihr Hirn, ihr Bewusstsein, ihre Arbeitskraft, ihren Körper, all das musste sie dem Kapital darbringen, opfern und dann auch noch, wie Marx sagt, alle 4 Jahre auswählen, wer sie denn jetzt im Parlament zerr- und vertreten soll. Ja, das hätte man wenigstens das weggelassen, diese Schmach der Wahl, der demokratischen Scheiß-bundesrepublikanischen Wahl. Dann könnte ich vielleicht noch minimal dran denken, Deutschland zu verzeihen. Einfach nur meine Oma zu zwingen zu dieser Sklavenarbeit, Lohnarbeit bei Bosch und so oder irgendwo, wo sie gearbeitet hat. Und sie hat auch viel lieber genäht, das, was sie immer gemacht hat, gern in ihrem Nähzimmer drin. Und ja, dazu ist sie viel zu selten gekommen. Klar setzt sie sich oft abends hin, aber tagsüber natürlich wurde sie ausgebeutet, ausgezogen, ausgezehrt und alles. Das ist aus ihr einfach. Und das kann ich nicht verzeihen. Also bitte sehr, ich würde es verzeihen. Aber wenn dann nicht auch noch das wäre mit der Wahl und so. Oh Gott, und dann du darfst ja das, weil wir nicht mehr wie Hitler sind. Wie Hitler, der hat die Deutschen nicht wählen lassen. Und oh Gott, hätte er doch wählen lassen, dann hätte er doch auch das gleiche Ergebnis gekriegt. Dann hätte er doch auch gesagt, ja, wir sollen jetzt da in den Weltkrieg ziehen. Oder ja, das und das. Und also, nein. Und ja, dann wäre es doch viel schöner zu sehen, ja, wir Deutschen, wir können nicht immer die Schuld abwälzen auf Hitler. Wir sind es echt selber. Und Hitler, der ist viel unschuldiger als der normale Durchschnittsdeutsche von damals, weil Hitler fühlte sich selber ja dazu getrieben. Er fühlte so, ja, die deutschen Schwingungen, die Massen des Volkes und wie die vibrieren, die sehen sich nach dem, oder ich muss doch jetzt was Cooles, Neues bringen, ja klar, den Untermensch im Osten, der zieht vielleicht nicht mehr, oder das, oder doch, oder ja, wenn das schon so ist, dann müssen wir es durchziehen, klar, die auch jetzt wirklich angreifen, ja, die, und deren Fahrzeuge, die rosten, das ist klar, diese Flugzeuge, die Panzer, die können uns nicht widerstehen, das kann niemals halten, diese russische Wand da, und deshalb, also greifen an, und Hitler fühlt sich, das will ich nur sagen, fühlt sich getrieben vom deutschen Mann, von der deutschen Frau auf der Straße. Die schauen ihn an, schauen zu ihm auf und Hitler dachte, hä, ist das echt so? Also ich hätte doch nicht gedacht, dass meine Rede, dieser Stoff, den ich hier labere, dass der so einen Eindruck macht auf die Leute. Aber doch, scheinbar doch, hä, warum schauen die so ernst? Warum, hä, das kann doch gar nicht sein. Das kann doch kein Mensch ernst nehmen. Also ich meine, ich halte mich hier so über Wasser. Ich wusste nicht, was ich mache nach dem ersten Weltkrieg. Dann dachte ich, versuche ich mich als Redner, ja, politisch ein bisschen aufhetzen, agitieren, weil ich da halt viel gesehen habe im ersten Weltkrieg. Ja, da springen die Soldaten rum und das sieht doch schön aus. Und da sage ich, ja, für den Kaiser gilt's und so. Aber hä, was, wie, dass die Leute das echt ernst nehmen? Ich hätte leider das doch niemals gedacht. Und okay, aber so ist es. Und jetzt, ja, werfen wir uns in die Schlacht. Also ich meine, ich muss das jetzt machen. Also bitte, mein Land, Deutschland, also ich selber hätte nicht die Kraft. Ich selber würde mir nicht vertrauen. Aber ja, ich bin einfach baff. Ich fühle einfach hinter mir die Kraft. Ich fühle die ganze Mannschaft. Ich fühle Deutschland, schiebt mich an und schiebt. Ja, deshalb schieben wir uns jetzt dahin, einfach an die Ostfront, in den Raubkrieg. Wir dürfen vergewaltigen, wir dürfen dies, das da drauf sehen, auf diese Menschen, die einfach unterhalb unseres Niveaus sind, uns nicht das Wasser reichen können. Und ja, und so muss man es, glaube ich, sehen. Und wie gesagt, die historischen Nazis, die damals lebten in dieser Zeit, um 45, diese Scheide der deutschen Geschichte, also die historischen Nazis, die sind schuldig, also die ganz normalen Deutschen, ich meine alle, wir alle sind Nazis, die ganz normalen Deutschen, die sind schuldiger als Hitler, schuldiger als die echten Nazis, die Göring und so, als die als Befehligten, also die ja sich so inszenierten, als wären sie die Nazis, aber die eigentlichen Nazis waren ja die Millionen Volksmassen, die eben hinter ihnen standen, sie anschoben oder ihnen folgten oder wie auch immer. Es ist ein dialektisches Wechselverhältnis. Und deshalb, die waren viel schuldiger oder zumindest gleich schuld. Aber das Wichtige ist, dass auch die, alle, Göring, die Führungsklicke Hitler und die Volksmassen von damals, sind im Verbund insgesamt auch gar nicht schuld, wenn man es vergleicht mit uns, heutigen Deutschen und unserem Kult, unserer Schuld. Also hier Imperialismus, Liberalismus, das, die Warenwirtschaft, der freie Austausch, der Handels- und Zahlungsverkehr, SWIFT und so, genau, das schneiden wir die Russen davon ab, drücken wir ihnen die Kehle zu, schneiden wir in die Luft auf und das und das. Und ja, Argentinien, ach, was laber ich, ja, Argentinien nenne ich halt, weil ich da mal lebte. Und ja, das ist aber an die Kredittranche des IWF gebunden. Und das ist einfach, wie es abgeht, wie es richtig ist. Souverän sind wir und die anderen, diese Spuren. Schau dahin, du Sklave, du scheiß Argentinierin. Ja, ich ficke dich und dein scheiß Land und diese Sonne und die in der Flagge so feist lacht. Ja, darauf sind wir, weil der Deutsche einen Neid hat. Ne? Das, ah, so eine schöne Flagge und das, die Argentinier, so ein breites Land, da ist so viel Fläche. Wir Deutschen, wir, und wir sind einfach am schuldigsten heute, meine ich. Und deshalb will ich es aussprechen, so wie wir, ich mit meiner Familie dahin gekommen bin. Ich bin nicht besonders Nazi, aber ich glaube, mein Vater, meine Mutter, alle um mich herum, meine Verwandten, jeder Kollege, jede einzelne Person und vor allem Billy, sie am meisten, wir alle sind einfach Nazis, einfach qua dessen, dass wir Deutsch sind und aus diesem Land herausfliegen, herausgehen, uns dann verorten in der Welt und damals ich eben mit meiner Familie in Argentinien. Aber es ist völlig egal, du könntest nach Indien, du könntest nach Russland, überall hin, klar in die USA. Da war es ein bisschen anders, weil die USA gleich reich sind, aber ich meine jetzt eher, die meisten Länder auf der Erde sind ja arm und egal in welches, such dir eins raus und dann gehst du dahin und fühlst dich so als Übermensch und kannst das sagen oder wenn ich sagen, zumindest denken. Ja, fühl dich liberal, fühl dich ganz gut, aber denk das, ich bin Deutsch und das ist die Schlangenbrut, diese Scheiß unter uns Stehenden, die sind arm, die sind dreckig, die stinken, die sind... Ich wollte jetzt nur noch winken meinem Opa, ja, im Himmel, weil der sagt immer, ja, Simon, du musst mal aus dir rausgehen. Beziehungsweise sagt er das gar nicht, sondern er war dann schon ein bisschen älter. Ein paar Jahre hatte er nur noch zu leben. Also ja, das war also, wo meine Oma ihn dann noch pflegte und ich dann zu Besuch kam in den Ferien als Schüler. Und da hörte ich das nur zufällig mit, dass die beiden gerade auf dem Klo waren. Meine Oma half ihm eben immer so aufs Klo zu gehen und dann setzte er sich dahin auf die Klobrille und dann kam ich da vorbei am Ausgang und er sagte irgendwas in dem Sinne, ja, der Simon, klar, obwohl er aus Tschechien kam, schwäbelte er dann auch ein bisschen, redete Schwäbisch, hat der Simon halt einfach mal ein bisschen mehr aus sich rausgehe. Wenn der aus sich rausgeht, der halt dann, wäre das etwas. Und ja, das, ja, fand ich einfach schön, weil klar habe ich das Gefühl, klar, ich bin eher schüchtern, aber es ist doch schön, mein Opa macht sich Gedanken um mich und wie ich bin und ja, er unterstützt mich, das habe ich da gefühlt, aber er wird sich eben das wünschen, aus sich rausgehen. Und okay, das ist mir egal heute, weil weiß ich sowieso, es gibt keine individuelle Schuld, auch keine individuelle Existenz, es gibt nur das, die Gesellschaft und die kennst oder das ist, genau, wärst du individuell, dann wirst du auch einfach verrecken nach ein paar Tagen, dann kannst du, oder ja, als Robinson, das ist ein Gedankenspiel, aber ja, es gibt nur die Gesellschaft und das, also deshalb auch noch diese ganz gesamtdeutsche Schuld, nicht Hitler und dass er da war, er ist am wenigsten schuld von uns allen, aber ja, vielleicht da auch ein bisschen Blut an der Hand, aber die anderen, wir haben viel mehr. Generell. Also das sage ich nur wegen dieser Unrechtsherrschaft, die heute bestand und besteht mit jedem Jährchen noch ein bisschen mehr. Also ja, und dann, ich will nur sagen, deshalb sage ich, ich glaube, Deutschland muss aus sich rausgehen und das ist die einzige Lösung, weil innen drin, in sich drin, da ist Deutschland immer so seriös, da ist Deutschland immer so gebannt, wie wenn die Nazimasse vor Himmler steht oder Goebbels und der da redet. Ah, total, ist, ja, total, und das ist natürlich total, was, ja, du sagst, und so sind wir alle, irgendein Dokument wird uns vorgelegt, ein Bausparvertrag, ein Hausvertrag, und wir sagen, ach so, das ist das, die Gesellschaft, und das ist offiziell das, was das Siegel hat, das ist unantastbar, und ja, kann man sagen, das ist ja in jedem Land so, ja, ein bisschen, aber doch halt ein bisschen anders, aber klar, die Franzosen und alle Amerikaner, ich will nicht über sie urteilen, weil es ist ja doch was Großes, mal einen Krieg gewonnen zu haben, also, genau, oder eine Revolution durchgezogen zu haben, oder sogar beides, wie die USA, 1776, ne? Noch vor den Franzosen waren sie dran, mit ihrer Revolution damals, aber dann, darauf zurückzublicken, ich glaube, vielleicht ist das in den USA auch zu Kopf gestiegen nach 45, dass sie sich wirklich so gut fühlen, für die Guten halten, deshalb mal wieder ein bisschen schlechter sein, oder jetzt ja selber so die Nazi-Methoden einführen und von den Sowjets als den Untermenschen reden, oder ja, einfach die, das ist ja wirklich einfach faktisch, kann man das belegen, dass die Plakate, die die USA dann drucken, ja, die Bedrohung aus dem Osten im Kalten Krieg, dass die in der Bildsprache einfach eins zu eins an den Nazis ankoppelt, also einfach so über, dass das hinübergerettet wurde, ne? Und das ist ja tausendfach belegt, dass die Geheimdienste in den USA sich freuten, dass dann die Nazis aus Deutschland da reingehen, dass sie nicht verfolgt werden oder irgendwie abgeurteilt hier, sondern nein, die kann man wiederverwerten im heiligen Kampf gegen den Kommunismus, gegen die Roten, und man kann so weit gehen, ja, sogar mal Planspiele zu finden. Wie wäre es, wenn wir jetzt sofort die Sowjetunion angreifen und mit diesen deutschen Horden, mit diesen SS-Männern, die gestellt sind und die voller Wut sind. Aber ja, die wurden dann halt so überführt und im Kalten Krieg noch weiter instrumentalisiert für die USA und ihr Militär- und Geheimdienstregime. Und ja, also deshalb meine ich nur, aber vielen Dank, USA, weil ihr habt ja immer das gemacht, Deutschland zerschlagen. Oder Deutschland ja dann geholfen, weil es sich selbst zerschlagen hat. Ne? Und das in diesem Hitler-Sinne, Deutschland und diese deutsche Wand und einfach gegen die Wand rennen und ja, gar nichts bringen, gar wie von Sinn. Also ja, aber deshalb will ich auch gar nicht so sehr moralisch negativ über die USA urteilen, weil es ist ganz normal, dass man sich mal gut fühlt und dann vielleicht ja steigt dann das zu Kopf oder bleibt am Hals stecken und man verzettelt sich, fängt noch und noch und noch und noch und noch und noch, und noch, und noch einen Krieg an und sagt, ach ja, Korea, das und das, aber das klappt nicht. Aber ja, wir müssen das halt, das ist unsere heilige, göttliche Pflicht, ja, den Kommunismus und seine Aufbreitung auszuhalten. Die vietnamesischen Bauern, die gehören gefickt, ja, und die Kinder, die malträtiert, klar, noch Generationen lang mit Erbfolgen und so, weil wir die besprühen mit Gift. Und das ist einfach nur richtig, weil Gott uns das schickt, dieses Gebot, du Amerikaner bist. Ich meine nur, so schlimm es ist nichts gegenüber Deutschland, der deutschen Schuld. Und diese deutsche Schuld, die Nazi-Schuld, ist nichts gegenüber dem, was wir den heutigen Deutschen darstellen. Und die heutige USA, über die will ich nichts sagen, sondern ja, hab das Nachsehen. Jedes Land hat das Nachsehen, wenn es um Grausamkeit geht, wenn es darum geht, genau, in sich drin zu sein, in sich versteckt, in sich gekehrt und einfach sich einzureden, es wäre alles beim Besten, obwohl man weiß, ja, es ist es nicht. Wir schämen uns eigentlich, nur Nazis zu sein. Deshalb dieser Schuldkult und dieses, ach ja, wir müssen das aufarbeiten. Ach ja, oder hatten wir das nicht schon? Ach, können wir damit aufhören? Ja, nein und nein, wir wissen es nicht. Aber das ist die einzige Empfehlung. Bringt euch um, Deutschland, du gehörst nicht gefickt, wie gesagt, sondern einfach nur richtig rum. Ja, malträtiert oder guillotiniert oder einfach so halt behandelt. Ja, wie schon viele behandelt wurden in der Geschichte. Der französische König, viele mussten so dran glauben und bei ihnen gingen die Lichter an oder die Augen traten ihnen heraus und voller Blut und Hochraus. Aber so schaut's jetzt halt aus. Jetzt sind wir Deutschen dran und das sage ich hier aus. Ja, ja, also es gibt kein Zurück. Wir müssen uns nach vorn auf den Weg machen, dahin. Also ja, ich kaufe jetzt hier einen im Supermarkt. Ich will da gerne laut schreien, aber es geht einfach immer nur darum, was Annalena Baerbock sagt, dass ihr Opa gut gekämpft hat. Und da müssen wir denken, weil ich kenne auch meinen Opa, ich habe einen, der noch im Leben ist. Ja, auch ihn habe ich gern. Aber ich glaube, bei allen, also er war damals klein, er war schon geboren, als der Krieg begann, aber eben noch zu klein, um Soldat zu werden. Aber ja, also ich sage einfach vielen Dank an alle Soldaten und überhaupt alle Deutschen, die da waren. Oder ja, weil wenn wir echt gern, also wenn wir die Demokratie so gern haben, in diesem Annalena Baerbock oder Steinmeier oder wer auch immer Sinne, die Herren, die uns alle
niederhalten und unterdrücken und zwingen, genau, auch noch schmählich unsere Stimme all dem zu geben, zu leihen. Also da dann, es geht immer nur darum, Danke zu sagen, danke Opa, dass du gekämpft hast, dass du da warst. Und ja, ja, klar, man weiß jetzt, Nazi sein, dass das doch nicht das war, ja, was. Da lacht eine Annalena Baerbock und sagt, ach, das kann ich jetzt ja den Putin an den Kopf werfen, das ist ja eine super Waffe, eine scharf geschnitzte, scharf geschmiedete Waffe, die mein Opa geschmiedet hat, Nazi zu sein, Nazi, ach, das weiß man jetzt ja. Danke, dass du so gut gekämpft hast, weil ohne deinen Kampf hätte das ja niemals, ja, so passieren können, dass wir dann, oh ja, so weit gehen uns, so weit zurückgeschlagen worden, Rückschläge einstecken, aber dann die Demokratie, ja, die ist heilig. Und die kam genau dadurch, durch die Niederlage, und damit man das nie vergisst, müssen wir einfach immer wieder angreifen und vor allem dann, wenn es keinen Sinn macht, vor allem gegen die Schwachen sein oder ja einfach so brutal sein, dass wir allein dadurch schon Widerstand provozieren, weil die sagen, ja, die werden uns ja noch alle massakrieren, können uns einfach nur als Untermenschen sehen, also müssen wir einfach bis zum letzten kämpfen ohne Abstriche, kein Zeug bei diesen deutschen Preis geben. Aber ja, also so vielen Dank, und liebe Opa, liebe alle, auch wenn meine Opas jetzt, die beiden, nicht kämpften im Weltkrieg, weil sie noch zu jung waren, aber andere aus der Familie kämpften ja sicher. Mein Vater erzählte mir mal, vielen Dank, dass der eine Onkel da im Kessel von Stalingrad war und kämpfte. Und ich glaube, ja, das tat ihm gut. Das war ein Wendepunkt für sein Leben. Auch er, ihm ging es danach gut, als er zurückkam nach Deutschland. Er trank viel Apfelmus und so. Und ja, das war einfach grundehrlich, grunddeutsch, was wir gemacht haben. Und vor allem, ja, vielen Dank, weil sonst hätten wir nie diese Demokratie gehabt. Und alles, wofür ich heute so dankbar sein kann, oder wir Deutschen genannt, Annalena und alle, Friedrich und so, ja, das Klingbeil, ja, Springbossball da, dass die anderen drüber springen, über die Klinge, klar, die Russen, die zwingen und so. Aber wir können einfach Gott danken oder unseren Vorfahren danken, dass sie so waren, einfach Nazis waren. Nazis ohne Revolution, ohne Gedanken, nichts. Aber genau deshalb wollen wir so weitermachen. Sagen, danke, danke, das gibt's, Demokratie. Danke, danke, ich denke nichts. Ich bin einfach ein dummer Fritz, ein dummer Deutscher. Und ja, du Schlitz. Naja. Aber ja, hier pausiere ich wieder, weil es einfach unangenehm ist. Unangenehm, während ich in Deutschland bin und ja, deutsche Menschen mich bedienen oder die Arbeiterinnen, die um mich herum wuselig sind. Und ja, vielen Dank, oh, hier ist noch ein schönes Notizheftchen, ja, das packe ich mir ein. Irgendwas noch draufschreiben, scheiß Deutschland, Deutschland, du gehörst ins KZ rein. Ja, das ist mal ein Slogan, den ich unterschreibe. Ja, komm, gründ mir eine Partei. Die anti-deutsche KZ-Partei. Und die schreibt das auf ihre Wahlplakate. Ja, da werden die Leute schreien. Deutschland, Deutschland, du musst jetzt im ganzen Fall ins KZ rein. So, nur so darf es noch sein, Deutschland. Also ja, für ein paar Monate und Jährchen noch darfst du noch so dahin vegetieren, bis wir irgendwann vollends das Essen entziehen. Wie es ja die Deutschen machten damals im Zweiten Weltkrieg. Aber okay, genug gesagt jetzt. Hier drin im Supermarkt. Also aus dir raus, ja, aus deinem Wohnhaus, da zerrst du raus. In dem Sinne will ich diesen Wunsch meines Opas wahr machen. Also ja, ich gehe mit, wenn ihr alle geht, wenn wir alle gehen. Wir Deutschen gehen da aus uns raus, aus unserem sonstigen normalen Umfeld. Und einfach da rein. Ja, dann lass mich jetzt weitersprechen. Ich bin daraus einfach noch ein Brechen. Wir Deutschen, wir, ja, wir gehören ermordet und es ist aus. Sagen wir es offen. Nicht so wie damals die Nazis über die Juden. Ja, ja, die es noch beschönigten. Wir wollen denen nur helfen. Ach, wir bauen hier dieses schöne Ghetto. So steht es bei Curzio Malaparte. Und schau, diese schöne Mauer, die hilft denen nur, weil die Juden so schwach sind. Da wird sich schon der Wind nicht umblasen. Und ja, die Nazis sind einfach auch voll Schwachsinn. Und so seid ihr Deutschen heute. Also ich meine, der Schwachsinn der Nazis, der ist einfacher zu begreifen, liegt klarer auf der Hand als der von euch heutigen Deutschen. Aber umso tiefer dringt dieser Schwachsinn ein in euch. Und das ist es, Schwachsinn, Schwachsinnigkeit. Was soll ich denn hier ein Buch schreiben und dann, bei der deutschen Nationalbibliothek, da soll ich echt noch eine Kopie abgeben, weil man das so macht als ganz heller Deutscher, der so glänzt und der nicht wie ein Junge im
Bangladesch im Dreck aufwächst und so. Und oh, man kennt's ja, Deutschland. Es hat keinen Zweck und dann noch deshalb ein paar Buchstaben dahingesetzt und dann fühlen wir uns auch wieder ganz so, oh, Goethe, da glänzt und das kehrt irgendwie dieses Hitler-mulmige Gefühl aus. Ne, mulmig, mulmig ist so krass, aber vor allem gemütlich haben wir es hier in Deutschland. Das ist gemütlich. Wir heizen noch ein bisschen ein, ja, noch ein paar Juden in den Ofen rein oder halt noch ein paar Geschichtsstunden, noch ein paar warme, heilige Stunden, ja, richten wir so und richten wir es richtig hin. Ja, wir Deutschen, wir waren ganz, ganz schlimm. Sinn, die Sünde, die ist in uns drin. Und das wollen wir einfach immer wiederholen und sagen, oh, schlimm, schlimm. Damit wir uns besser fühlen, weil das mulmig, ein mulmiges Gefühl gibt, ein gruseliges, und das wärmt einen doch. Vor allem, klar, es unterhält einen. Oh, schau, das ist spannend. Ja, da stellt er die Doku ein, der Arbeiter nach seinem Tagewerk, sagt, ja, und schauen, was hat Hitler damals gemacht? Ach, das war schon was Großes, ja, nicht so langweilig, wie was ich hier mache heute. Ah ja, der Ostfront. Aber vor allem auch, ja, also, vor allem halt, ne, schalt die Doku ein oder werf die Drogen ein, das mit dem Amphetamin, die SS, kann sie laut schreien. Oder, ja, also einfach offiziell sein, respektabel, notabel, so wie Deutschland. Und, naja. Das ist ja wohl einfach nur normal, Nazi-Scheiß machen. Einfach nur, dass jeder gleich begreift. Das sind wir, unsere Sachen, deutsche Dinge her, bringen wir es zum Klingen. Sagen wir es, schlachten wir sie dahin, aber wie die Tiere. Aber hey, mir fällt gerade gar nichts mehr ein, ich wollte doch irgendwas sagen von Wichtigkeit, aber irgendwie, es ist mir jetzt doch wieder entfallen, ja, da seht ihr es. Deshalb einfach, weil wir alle so sind, so schlapp wie Deutschland, wir kriegen nichts hin, schneiden wir uns den Lebensstrom ab. Das ist richtig, ja. Das KZ, ja, da uns alle hinbringen. Aber wer soll uns bewachen? Und können wir den Wachen wirklich vertrauen, dass die doch nicht nachgeben, dass sie vielleicht nach ein paar Jahren sagen, ach so, komm, da müssen wir Mitleid haben mit diesen kläglichen deutschen Gestalten. Die paar wenigen, die noch übrig sind, die wollen wir jetzt nicht länger so erbärmlich hier leben lassen und festhalten. Nein, das darf natürlich nicht passieren. Deshalb empfehle ich keine Kompromisse. Stürzen wir uns ins Meer oder aus dem Helikopter, aus dem Flugzeug, schießen wir uns in den Weltraum. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr Deutsch sein. Ich muss aus mir raus. Diese Nation. Ja, also so schaut's aus. So, jetzt bin ich nochmal einkaufen hier. Muss mich eindecken. Papier und allem. Lass mich wieder umschalten zu Bedi, weil ich wollte noch irgendwas sagen zu den Nazis, aber das läuft ja nicht weg. Beziehungsweise eben schon. Denn die Uhr tickt. Unsere Zeit, unser deutsches Abklappen. Dreck sind wir. Wir müssen weg. Wegkehren, auskehren, Kärchen, alles einfach. Nichts zurücklassen. Aber okay, Billy, ja, das bin ich zu ihr ins Bett gestiegen, habe mich abgerubbelt und so, also mit dem Handtuch und dann, ja, aber ich will darüber nicht reden, weil es zu traumatisch war. Und ich war davor schon draußen, rauchte einen Joint, also es war keine Vergewaltigung, nein, zumindest, nee, aber es war etwas Unangenehmes, was angenehm war für einen Moment lang, ja, für die Zeit, die es gedauert hat, aber dann bin ich auch gleich wieder raus. Wollte wieder rauchen und ich halte es einfach nicht aus. Also ich wollte nur sagen, ich war dann draußen, war rauchen und vor oder danach oder dann und wann hielt man so umklammert und so. Und da ja, war ich dann auf dem Balkon von diesem Hotel und so schön, zieht man runter in den Hof, da Richtung zu diesem Restaurant, wo wir noch speisten. Und dann, dann war das so, dass da zwei Personen standen, oder ich nahm sie wahr und sah sie. Und das war sowas wie, ja, ein Vater mit seinem Sohn. Also ich sah sie gar nicht so genau, ich hörte nur ihre Stimmen, während ich da oben stand und rauchte. Und da sagte der Vater, ja, reiß dich zusammen, oder wie viel hast du denn eigentlich gesoffen heute Abend? Hey, soll ich schon einen Krankenwagen holen? Und ja, der Vater schien ehrlich besorgt, aber er drückte das auch in einem eher brüsken Ton aus, was sich eben darin widerspiegelt, dass er dem Sohn anheimstellt oder empfiehlt, sich doch mal bitte zusammenzureißen.
Ja, bitte.
Reiß dich zusammen. Und Billy, sie war auch immer so am Bechern, wie aus Eimern, und deshalb war sie dann ja auch schlecht in diesem Abend. Aber okay. Sie wollte sich dann doch noch das einverleiben. Meine Küsse und alles. Und ja, aber das darüber soll kein Wort mehr fallen, denn das ist ja also einfach nur, wie gesagt, das ist schweinisch, weil wir zwei Deutsche sind, die sich lieb haben, und das ist das Schlimmste, das Schlechteste. Ein Deutscher darf keinen Spaß haben, der darf nichts, der einfach nur noch sterben. Elendig. Dahin wir gehen. Und im Grunde, jetzt wo ich es ausspreche, es ist ja so, wir sind ja letztlich, wir sind doch da drin, das ist doch dieses große KZ. Ja, diese liberale Öffentlichkeit, diese Gesellschaft, diese Welt, ja, die von der Hannah Arendt erzählt oder Jürgen Habermas, das ist das, wo alles austariert wird, der liberale Diskurs. Und das ist genau das KZ. Es ist so doof und es gibt keinen Ausweg und wir alle werden verwurstet, vermarktet und so und verkaufen uns. Und ja, das ist, jetzt begreife ich, ja, das ist schon die Hölle. Das ist eigentlich wie das Fegefeuer. Das ist genau das. Das ist die Strafe Gottes oder irgendeine Strafe für uns alle. Und ja, so geht es uns jetzt. Leider nicht nur uns Deutschen, sondern auch andere Völker, die da einsetzen in diesem Gefängnis. Die Franzosen und alle, die US-Amerikaner, die Millionen dort, die Dutzenden Millionen, die sich nicht mal eine Krankenversicherung leisten können, die so sehr ausgebeutet werden, dass sie keinen einzigen Cent auf dem Konto haben. Und all diese Millionen gibt es ja in diesen Ländern und viel mehr Millionen, die ins Dreckig geht, die kurz vorm Verrecken stehen, gibt es ja noch in den Ländern außerhalb dieser westlichen, friedlichen Staaten, die da innerhalb keinen Bürgerkrieg mehr haben, aber außerhalb halt ab und zu einen Krieg da und dorthin verpflanzen oder machen. Aber das braucht es auch nicht. Die Barbie-Grausamkeit liegt außerhalb des Kriegs, liegt im ganz normalen sogenannten friedlichen Handel. Und das ist viel, viel schlimmer. Das ist mit Argentinien und so. Damals ist mir das aufgefallen. Und darüber gibt es nichts mehr zu sagen, als einfach, das wären wir doch Nazis, wäre mein Vater, wäre mein Opa, ja, hätte Hitler gewonnen. Oh Gott, Hitler, ja, du. Dich will ich hochhalten. Hättest du doch gewonnen, dann wäre das alles nicht so schlimm hart und nicht so schandhaft hier drin in dieser liberalen Gesellschaft. Aber das eine, das ist dann der eine Sinn. Ja, dann haben wir wenigstens unsere Strafe schon. Dann ist auch nichts mehr machen. Muss ich mich nicht mehr anstrengen, irgendwas zu sagen, wie ans KZ dieser. Wir müssen einfach genau so weitermachen. Und das ist genau das. Die verdiente Schande, die wir haben jetzt. Also das, was wir uns angebrockt haben. Das, was wir ja, anderen aufgeheizt haben, anderen Völkern, selbst auch ja, zu Tätern zu werden. Das schaut nicht geil aus, das fühlt sich nicht geil an. Und das ist es jetzt. Aber jetzt haben wir das und hier geht es nicht mehr raus. Die Gesellschaft lässt sich dann genau dies aus. Und so denkt ja auch Billy und so denken alle normalen Menschen, eigentlich diese zwei Leute, die leichter später da raus vom Balkon. Und ja, der Vater sagt dem Sohn, ja, soll ich den Krankenwagen holen? Nee, sagt der Sohn, alles okay, ich habe mich ein bisschen übernommen, habe vielleicht ein bisschen zu viel. Aber genau, er sagte dann noch auf die Frage seines Vaters, hey, wie viel hast du denn gesoffen? Ja, genug. Und er hat dann noch ein bisschen gekotzt und dann war aber auch wieder gut. Und ja, die beiden gingen, glaub ich, rein und ich hatte meine Ruhe und rauchte da allein. Aber das hat mich schon nachdenken lassen, klar, über diese Gesellschaft, in der wir leben und wie schön kann es sein, wenn man sich da sowieso nur vorlaufen lassen kann oder das Einzige, was es geben kann, ist eben das. Aber okay, ja, Was rede ich? Lass mich jetzt wieder pausieren, weil das ist, ich schäme mich. Also ich kann so hier nicht einkaufen. Ich wollte noch kurz was besorgen. Aber das verschieben wir alles auf morgen. Nur nicht die Sorgen, die behalten wir heute. Ja, jetzt ist bald Zeit, wieder heimzufahren. Ich habe ein bisschen eingekauft. Ja. Ich will nur noch sagen, verdammt, also wenn es eins gibt, worauf ich warte, schon seit Jahren, dass eine Frau mich anmacht. Aber klar, das gibt's nicht. Ein Fick und das ist Sache des Manns und das ist diese faschistische Welt, die wir halt haben. So sind wir alle eingestellt. Ich mache da den Damen keinen besonderen Vorwurf, dass keine von denen auf den Gedanken kämen, dass überhaupt es möglich wäre, ein Gespräch anzufangen mit einem Mann. Nein, natürlich, da muss man warten, weil wir sind doch demütig und so, wie bei den Nazis halt, haben wir den zweiten Platz. Und ja, immerhin das. Das ist doch auch immerhin da respektiert zu sein. In der Schwachheit, in der Schwäche oder ja, im Kern. Und ich sag's einfach. So ist es. Ich habe es mir abgeschminkt. Ich glaube nicht, dass es noch geschieht. Was sollte eine Frau letztlich mit mir? Ich kann doch nichts, ich bin nichts, genau, weil ich Deutscher bin. Und so. Es ist besser für uns, für die Menschheit, für die Sitte, die Sittlichkeit, damit wir einfach ganz gut bleiben, ich weiß ja, oder einfach, ja, mit Deutschen, da kann man sagen, sag mal, also, hä, so in sich gekehrt zu werden, so in sich zu gehen und nichts zu verstehen, aber Hauptsache ein verkniffenes Gesicht und nach außen, ja, kann man sich winden, kann man das so und so hindrehen, oh, kann man das und das, was halt gerade passt, oder auch im unpassenden Moment, aber Hauptsache, betröppelte Miene aufsetzen und so tun, als wären wir ganz unschuldig. Aber ja, so bin ich. So tun, als wären wir gar nicht so brutal. Nein, wir können doch eine Fliege was zu leiden. Schauen uns doch mal an. Es wird deutsch. Das schaut bei der Pandemie zum Beispiel. Die Politiker, die sind unfähig. Ja, und deshalb kann das ja gar nicht unrecht sein, was sie da machen. Die beschließen halt irgendeinen Scheiß. Aber das ist genau deshalb rechtens, weil jeder weiß, dass das niemand irgendwas weiß, dass das RKI ja einen Durchblick hat, niemanden berät und dies und die. Und genau deshalb sind auch alle entschuldigt, also die Politiker, aber vor allem wir alle, die wir den huldigen und denen einfach nachgehen, alles nochmal und genau, Menschen ausschließen, die ungeimpft. Und das, ja, diesen Brückenschlag will ich noch machen, wie die Juden damals, weil mir das schon ein bisschen komisch vorkam, mulmig, ne? Ich schalte nicht den Fernseher an, reicht es auch so, in die Realität reinzusehen und oh, 2G, 3G, ja, der Ausschluss, du kannst natürlich noch einkaufen gehen, hat das, aber du musst dich schon testen, dass man, bevor du in die Bahn einsteigst und in gewisse Geschäfte darfst du dann gar nicht mehr. Ja, der Judenstern, da ist der ungeimpften Stern, oder die ungeimpften Spritze, da klebt sie, da stick sie auf dein Ärmel und dann ist auch wieder gut, wir können dich respektieren, liebe Ungeimpfte, ja, aber halt dein Blut, das wissen wir, ist definitiv wissenschaftlich bewiesen anders und das ist nicht wie bei Hitler, dass er das nur fabulierte, nein, im Blut da drin, da fehlt ja das Spike-Protein, das ist das, was jetzt einen echten Deutschen definiert, das Spike, und genau, das ist nicht drin, du hast keine Spikes drauf, oh Gott, keine Riemen auf deiner Haut oder eben im Blut, diese Fesseln oder was, ja, diese RNA, und genau deshalb, ja, steckt er den Judenstern drauf, ja, da, das und das ist die Weltverschwörung. Genau, wer daran glaubt, wer nicht daran glaubt, ans Virus und an die große Kraft der RNA und das, was ist halt, was man jetzt ganz normal macht, sich impfen lassen und das nicht macht, der ist doof oder verdient, ausgeschlossen zu werden und als Bürger zweiter Klasse behandelt zu werden. Ja, wir respektieren dich das, wenn du dich halt täglich testen lässt, wenn du das und das über dich ergehen lässt, diese und jede Hürde springst. Ja, ist alles klar, man darf völlig frei sein, ganz normal. Wir halt es doch. Wer macht den Juden doch nichts? Ja, jeder kann frei leben in diesem Ghetto. Das sagt der Generalgouverneur da, hey, kann doch da und dorthin gehen. Also, es sind halt Menschen zweiter Klasse, der dritte oder 200. Aber okay, wir können sie noch leben lassen, weil wir in ihrem Leid, in ihrem Elend, leiden lassen. Oder es ist darum berauschen worden, sie so zu sehen, so darben. Und genau, die Behinderten, diese behinderten Wichser, die sich nicht impfen lassen, die gibt's echt. Und jeder weiß das. Das ist schlecht. Die fehlt dann das im Blut und deshalb, ja, scheiß daran. Also das und das meine ich. Ich schalte nicht den Fernseher an, ich weiß auch hier die Realität einzuschalten und dann fühle ich schon, da wird es wieder ein bisschen mulmig, ein bisschen gruselig und da fühle ich, da unten irgendwo dann ganz Körper in Kribbeln und fühle ich meine Deutschheit einfach. Ja, aber ich glaube, irgendwas, irgendwas wollte ich noch sagen. Verdammt, jetzt ist es mir schon wieder entfallen. Irgendwas, ja, über uns alle. Oh Gott, das ist eine lange Schlange. Ich stelle mich mal hier an. Ich glaube, jetzt kann ich kurz nachdenken, was ein Deutscher eigentlich nicht macht. Das steht ihm nicht an. Das steht mir doch nicht zu Gesicht als Deutscher. Als ob ich irgendwas nachzudenken hätte oder abzuwägen oder irgendwie. Komm. Ja, also den ungeimpften Stern, komm, stick ihn dir drauf, weil dein Blut ist unrein. Und jeder weiß es. Du gibst das weiter, das eine, das Virus, das, was unsere Volksgesundheit gefährdet. Und jeder weiß, wir müssen das nur rausschneiden. Wir müssen einfach nur aus unserer Gesellschaft, ja, einfach wie ein Karzinom, wie ein Exzem oder irgendwas, das ist extrem, ja, raus damit. Aus. Und ja, wir sind ja human, wir sind ja nicht wie die Nazis, ne? Wir lassen sie ja noch leben, die Ungeimpften. Also ja, wer sowas hat, genau, wer Schwurbler ist, wer dagegen was hat, ja, der ist ja klar, der ist einfach abgedreht, abgedriftet, das ist klar. Und da ist halt ihr oder bin ich? Ja, es ist alles dialektisch. So sind wir Deutsch. Stefan Schulz möchte ich nennen oder Thilo Jung, diese Podcaster, vor denen ich früher mal Respekt hatte und heute sage ich halt, ihr gehört ins KZ gesteckt, euch gehört die Eier abgeschnitten oder alles. Nein, einfach nur ganz normal, wie wir Deutsch. Aber ich meine nur in der Pandemie, ihr habt dieses Virus verbreitet. Die Volksgesundheit, die psychische, habt ihr sehr weithin geschädigt durch eure Podcasts. Und das will ich euch vorwerfen. Ja, also seid Schädlinge, Volksfeinde, Parasiten, seid entsetzlich ist es, dass ich meine Volksgesundheit teile, meine Nation mit euch, meine Scheiße, ja, dass die Sprache, dass ich echt das verwende, was ihr auch schon mal im Mund hattet. Also was, ich muss schlucken, aber es ist nicht gesund, aber ja, das mache ich mit meinem Mund und allem mit meinem Mund. Ich denke daran, wo Stefan schon mal gedacht hat, wo Thilo diese Wichser, diese. Und so gibt's hier diese Mitläufer, auch meine Mutter oder meine, alle, meine ich nicht, eigentlich einzelne nennen, meine Verwandten. Alle, die ich so kenne, waren Mitläufer. Außer vielleicht, ja, ein paar ganz vereinzelte Freunde oder Widerständler, die man so traf. Aber vor allem will ich noch die DKP nennen. Diese Partei, diese dümmliche kommunistische Partei, die war die größte Mitläuferin vor allem. Und vor allem war sie, ja, ich führe das judenfrei. Ja, Deutschland, machen wir es judenfrei. Oder ungeimpften frei, ja, kegeln wir die raus, ja, so, dann kommt Stickser drauf, den Stern, die ungeimpften spazier kommen. Und das ist geil. Und so reden diese Kommunisten heute, in heutiger Zeit, ein paar Jahre, nachdem die Pandemie schon vorbei ist, sie reden immer noch so und bilden sich ein, auf der richtigen Seite gestanden zu haben, ne, beim RKI, bei Professor Drosten, an, nicht beim Widerstand, nein, Kommunist, wie kommt man auf den Gedanken, wir sollten Widerstand leisten, hä? Nee, das hat Lenin vielleicht früher mal gemacht, aber doch nicht, das ist doch nichts, woran wir heute, heutigen Tagen, gefährlichen Tagen, ne? Das muss man immer dazu sagen, als man das in gefährlichen Tagen denken, nee, wir wollen doch nicht, dass uns an den Krank geht, das passen wir uns an und wollen alles genauso sehen, wie der Regierung es vorgibt. Oder wenn, dann können wir mal hier das bekritteln. Krieg gegen Russland wollen wir jetzt doch nicht führen, nee, warum, aber gut. Ja, warum, das ist dumm. Also, wisst ihr, wenn es zu dumm ist, dann muss ich als erste Priorität für mich sehen, mich zu schützen vor eurer Dummheit und einfach gar nicht mehr zu sprechen, gar nicht mehr diese Sprache zu benutzen. Weil es gibt ja keine Hoffnung mehr, irgendwas zu bewegen, aufzuklären, euch zu erziehen oder überhaupt den Funken in euch erglühen zu lassen, einen schönen Samen einer Pflanze, der Neugier zu pflanzen oder irgendwas. Aber okay, man kann auch sagen, es fehlt jetzt das Ganze. Deutschland, das Ganze, was überhaupt noch Sinn macht und Hirn hat und alles ist es. Aber genau, vielleicht ist es so. Aber dann könnte ich ja trotzdem noch weiterreden und sagen, okay, rede ich halt so für mich und brabbel ich dahin. Es hat keinen Sinn. Kann ich umso offener reden, umso derber und pflegehafter, weil es ist sowieso so ein Pflege. Ja, Deutschland. Ja, klar, klar.
Wir werden von einem anderen Zug überholt.
Lass mich mal hier doch. Ja, dieser Zug und ich warte hier noch auf den anderen Zug. Ich sage jetzt mal, klug ist es nicht in der Deutschen. Vor allem, ja, also ja, was habe ich noch gesagt von der Revolution oder so? Lenin hat dazu was gesagt oder so und so. Aber vor allem wollte ich doch sagen, ihr habt nicht mehr alle Daten, sondern genau deshalb kann ich auch hier einiges sagen. Pflegel sein, weil ihr, weil ich weiß, ich werde es nie so weit treiben, nie so weit bringen. Und das macht mich auch neidisch, dass ich so schwach bin. Ja, das ist auch dieser Wahnsinn. Ich weiß ja eigentlich, dass ich stark bin, dass Deutschland neben mir oder unter mir verblasst und es ist gar nicht mehr klar. Aber genau das ist es ja, das ist, ich muss mich auswandern oder eine andere Sprache wählen. Es geht ja einfach nicht, sorry, also man kann nicht ewig sein Licht in den Scheffel stellen oder sich noch weiter runter bequemen, um irgendwann zu hoffen, unendlich weiter runter geht es halt nicht, aber zu hoffen, das Niveau Deutschlands zu erreichen, nee, ich werde es nicht erreichen, ich werde es nicht begreifen, wenn man so wird, so verschweint und Pflegeleien, eieiei, das ist es, was ja, dich ausmacht, du bildest dir viel ein, auf die harten Fakten. Bist du einfach nur Schwein. Ein Schwein, ein ganz normales deutsches. Ein Hausschwein, Pork oder ja, Pork. Dir gehören die Zähne rausgezogen und alles an dir. Deine Hoden, deine Eierstöcke und alles Deutschland.
elendig. Aber okay. Ja, lass mich das hier beenden. Und eins wollte ich noch sagen, wir schützen die Ungeimpften ja nur vor sich selbst, weil die so dümmlich sind wie die Juden. Und die können nicht für sich selbst richtig auswählen und erleben. Ja, wir helfen denen nur und wir sperren die ein. Wir regeln deren Freiheit oder wir sagen halt so unfrei. So, ja, richtig frei kann nur ein normaler Deutscher sein oder das. Ja. Aber wisst ihr, wenn ich an Stefan und Thilo Jung, diesen Russenfresser, denke, der ist so dumm, dass er Putin einen Faschisten nennt, also echt noch eine Stufe dummer als Stefan, wobei Stefan ja schon auch, aber okay, ich meine, dann denke ich halt, es ist ein Automatismus, dass man sich anpasst, wenn man irgendwo im Gespräch ist, im Diskurs, diese Landschaft, der BRD, das, was Habermas meinte, diese Scheiße, ich also sehe, das ist eigentlich das KZ, ja, das Schlimmste, wo der menschliche Geist drin verreckt und alles einfach verdünstet, ja. Aber verdienstvoll ist es nicht, nee, Habermas und alles, was diese Post-Nazis machten, ist viel Schmerz, was die echten Nazis machen. Ich wünsche mir die Nazis zurück, oh, ein echter Nazi war da auch, wie schick wäre das, aber, ja, der mich erzieht, der sagt so und so, ist es, wie man die SS-Uniform anzieht. Also es ist einfach, wenn ich wie Stefan und wie Thilo wäre, mein Podcast hätte mit ein paar tausenden Zuhörern, ne, dann würde ich mich ja automatisch anpassen, zumindest ist das, was ich denke, hey, kann man, oder sind die einfach so schwach? Aber ich kann auch nicht von mir denken, dass ich so viel stärker bin. Deshalb ist einfach logisch, was ich mache. Wie gesagt, keine Schriften rauslassen, noch diesen Podcast werde ich dann einstampfen. Weil es keinen Sinn mehr hat, auch nicht mit der Liebe. Und ja. So, ja, jetzt, wo ich wieder hier mich gesammelt habe, in aller Ruhe, sage ich, ich will vorausschicken, hier zum Abschluss, ja, kann ich noch was vorlesen, aber ich lasse tief blicken. Ihr Deutschen, ihr seid am Verwesen. Also, es hat ja gar keinen Sinn zu reden, zumindest nicht zu Deutschen. Ich wollte ein paar andere Sachen noch hier anmerken, aber die werde ich jetzt nicht sagen, weil das ist ja alles zu schade für Deutschland. Perlen vor die Säune. Diese Sachen, um die es wirklich geht im Leben. Stalin zum Beispiel. Der Stalinismus. Und das Elterliche geben und nehmen oder wie ein Kind hier aufwächst in diesem Land, hier und heute, wo es uns so schlecht geht. Ich glaube, das sind Dinge, über die ich am besten nicht red, weil ernsthaft zu Deutschen, auf Deutsch zu reden, das würde Deutschland zu sehr aufwerten. Und dass wir das ja so darstellen, als gäbe es da überhaupt irgendwas zu sagen, als hätte Deutschland ein Recht, angeredet zu werden, als ganz normal. Nee, ist es nicht. Deutschland gehört versklavt, gehört abgeschafft, vernichtet. Jetzt will ich vorlesen von Curzio Malaparte, kaputt. Und scheiße, dieser Roman, ich finde ihn eigentlich scheiße, weil es ist ein Roman, ja klar, fiktional, mit Geschehnissen aus dem Krieg, aber ich finde es einfach scheiße, dass da so viel literarisiert. Ich könnte doch, das wäre doch viel interessanter, einfach über den Krieg schreiben. Aber ja, wahrscheinlich hat er auch andere Bücher geschrieben. Jetzt soll sie aber gehen um einen Besuch im Warschau-Ghetto. Und an der Stelle finde ich es ganz treffend, so zu literarisieren, weil ich glaube gar nicht, dass man das mit einer realistischeren Beschreibung treffen könnte, was da drin vor sich geht, wo diese 1,2 Millionen Juden wohnen auf dem Raum, wo vor dem Krieg 300.000 gewohnt haben. Aber ich lese los auf Seite 111, Curzio Malaparte, kaputt. Malaparte ist ja übrigens schlechter Teil. Das ist ein Name, den er sich gab, dieser Kriegsberichterstatter, in Anspielung auf Bonaparte, Napoleon, was eben das andere gegenteilige heißt, guter Teil. Und ja, in keinem Teil Europas war mir der Deutsche so nackt, so enthüllt erschienen wie in Polen. Im Laufe meiner Kriegserfahrung hatte ich mich überzeugen müssen, dass ein Deutscher keine Furcht vor dem starken Mann hat, vor dem bewaffneten Mann, dass er ihm mutig entgegentritt und ihm die Stirn bietet. Der Deutsche hat Angst vor den Schwachen, den Waffenlosen, den Kranken. Das Thema der Angst, der deutschen Grausamkeit als Auswirkung der Angst, war zum Leitmotiv meiner gesamten Kriegserfahrung geworden. Für einen aufmerksamen Beobachter von moderner Aufgeschlossenheit und christlicher Gesinnung wird diese Angst, in Anführungszeichen, schreibt das hier, denn es ist gar keine wirkliche Angst, nicht das, was andere Völker darunter verstehen, es ist halt dieses Scheißdeutsch, dieses Verfickte, was einfach abgeschafft wird, ja, nicht mehr drüber reden, richten, alles, es gibt nichts Richtiges am Deutschsein, es gehört vernichtet. Diese Angst zu einem Gegenstand des Mitleids und Abscheus. Nie hatte sie in mir so viel Mitleid und so viel Abscheu erregt wie jetzt hier in Polen, wo sich mir das krankhafte Weibliche ihrer Natur in seiner ganzen weitschichtigen Vielfalt enthüllte. Und ja, weiblich wurde damals noch eher negativ oder mit Schwäche konnotiert, aber ist ja egal. Es geht mir einfach darum zu sagen, scheiße, Deutschland ist so scheiße. Zu jeder Zeit, in allen Zeiten. Ja, aber genau das sagt Malaparte hier oder erklärt, warum oder wovor der Deutsche so sehr Angst hat, warum er sich in die Hosen kackt. Was den Deutschen zur Grausamkeit verleitet, zu diesen ganz kühl, ganz methodisch, ganz wissenschaftlich grausamen Handlungen, ist die Angst. Die Angst vor den Unterworfenen, vor den Wehrlosen, den Kranken, den Schwachen, die Angst vor Greisen, Frauen, Kindern, die Angst vor den Juden. Und wenn der Deutsche sich auch bemüht, diese seine geheimnisvolle Angst zu verbergen, wird er doch immer wie unter Zwang getrieben, darüber zu sprechen. Und dies stets bei den wenigst angebrachten Gelegenheiten, vor allem bei Tisch, wo er, sei er nun von Wein und Essen erhitzt, oder weil er durch das Nicht-Alleinsein Selbstvertrauen gewinnt, oder durch das unbewusste Bedürfnis, sich selbst zu beweisen, dass er keine Angst hat, wo der Deutsche sich entschleiert, wo er sich gerne Gesprächen von Hunger, Erschießung, Ermordung überlässt, mit einem krankhaften Lustempfinden. Lustempfinden, das nicht nur Ressentiment, Eifersucht, enttäuschte Liebe, Hass verrät, sondern eine mitleiderweckende, wunderliche Leidenschaft der Selbstbezichtigung. Selbstbezichtigung, ja klar. Der Deutsche sagt, ach, so und so viele Juden umgebracht. Ja, wir mussten das machen. Aber vielleicht meint Malaparte das so, dass darin ja auch eine Anklage liegt. Ja, okay, ich bin dieser Mann. Eigentlich sollte man das ja nicht machen als Christ. Und so gehen die Gespräche hier bei Tisch. Das werde ich jetzt nicht vorlesen, aber da ist der Generalgouverneur von Polen, der sagt halt, ja, so und so habe ich das Ghetto eingerichtet, so und so viele. Ja, wir müssen die halt umbringen, die und die, aber auch nicht zu, wir sind auch nicht zu brutal. Nein, wir sind doch, machen doch keine Pogrome, alles schön sauber, wissenschaftlich, industriell organisiert hier und genau. Aber letztlich ist in diesen Reden beim Essen vor allem, gibt sich der Deutsche dem in der Grausamkeit und dem Erzählen davon von Ermordung, dann liegt auch eine Selbstbezichtigung. Aber lesen wir hier weiter im Text. Ich finde es einfach wichtig, immer wieder zu erwähnen, ja, im heutigen Deutschland oder in das ich so kennengelernt habe seit den 90ern, da ist ja diese Selbstbezichtigung, ach, wer waren Nazis und ach, ist das schlimm und ach, und ja, für mich ist einfach das Gleiche. Ich habe jetzt diesen Frieden gemacht, mit Deutschland zu verstehen. Es gibt da diese Gleichheit, die Identität, die besteht zwischen diesem Diskurs, der den all diese heutigen schuldbetroffenen Deutschen führen und dem Hitler-Diskurs, dem Himmler. Und mir wäre eigentlich der Himmler lieber. Also ich würde, aber vielleicht einfach, weil ich es jetzt genug gehört habe. Aber es ist einfach das Gleiche, was gesagt wird, mit dem gleichen Tonfall, ernst und oh, schau, betreten, betreuen, schau auf Mutter Germania, so und so soll man es machen oder so nicht. Und ja, das ist ganz klar, daran müssen wir es nur festhalten, dann wissen wir, dass wir gute Deutsche sind. Oder einfach so mittlere deutsche Mitläufer, einfach ja, durchschnittlich, so wie Hitler uns haben will, oder wie halt die heutige Germania, die heutige Bundesrepublik uns haben will. Ja, dann wissen wir es. Aber okay, das zur Bezichtigung, Selbstbezichtigung. Aber jetzt weiter im Text, der entscheidende Teil, wo es ums Ghetto geht, der kommt erst noch. Das wird ein längerer Abschnitt. Das Geheimnisvolle, aber das ist auch wichtig, die Schwachen, die sind adelig. Das Geheimnisvoll Adelige der Unterdrückten, der Kranken, der Schwachen, der Wehrlosen, der Greise, Frauen, Kinder. Der Deutsche fühlt es, bemerkt es, beneidet es, fürchtet es viel stärker als jedes andere Volk in Europa. Also die sind irgendwie adelig, die haben was Würdevolles, was sie ausstrahlen. Gerade die Schwachen, weil sie schwach sind und dadurch sich vielleicht sammeln oder irgendwas haben, wo der Deutsche wachsam wird oder darauf aufmerksam und sagt, ja verdammt nochmal, der ist ja irgendwie anders als ich, dieser Schwache.
der hat was, was ich nicht habe, genau diese Schwäche. Und ah, das macht mich neidisch. Also, und er rächt sich dafür. Es liegt eine Art herbeigesehnter Demütigung in der Anmaßung und Brutalität des Deutschen, ein tiefes Bedürfnis nach Selbstverleumdung in seiner erbarmungslosen Grausamkeit, eine Leidenschaft der Selbstbezichtigung in seiner geheimnisvollen Angst. Und hier möchte ich nur noch eins sagen, weil ich es mir hier notiert habe auf der Seite. Herr und Knecht, das ist ein dialektisches Begriffspaar, eine Widerspruchseinheit oder ein Gegensatzpaar, jedenfalls wovon Hegel ja oft Gut und Recht geschrieben hat. Und es geht darum, ich habe diese Stelle jetzt nicht selber präsent oder im Kopf, aber ich habe es nur von einem Instagrammer vor ein paar Tagen aufgeschnappt. Einer, der in englischer Sprache das sehr gut erklärt und auf den Punkt gebracht hat, was Hegel darunter versteht, dass der Knecht zum Herrn aufsieht und gerade dadurch seine Menschlichkeit gewinnt. Denn er hat da das Bild des Herrn vor sich, der ist irgendwie stark. Klar, früher, vor 200 Jahren, als Hegel schrieb, die Leibeigenschaft bestand da noch der Feudaladel, hatte da die Knechte, knechtischen Bauern, die Bauern, die ihm eben so ergeben waren, die frohen Arbeiten und Dienste liefern mussten und überhaupt Leibeigene waren. Und ja, der Leibeigene blickt aber da auf und sieht den Herrn und sagt, ach so, und so könnte ich auch mal werden oder es könnte alles so geraten oder vielleicht meine Söhne, ja, vielleicht werden die mal frei werden. Schau, das, da kann man aspirieren, aufschauen. Und genau dadurch gewinnt er die Menschlichkeit, so dreckig, so elend es dem Bauer geht, diesem Knecht. Er kann doch hoffen oder zumindest aufschauen und sagen, ach schau, das ist das Bild eines echten Menschen, eines Freien, eines Herrn. Der Herr aber, sagt Hegel, verliert seine Menschlichkeit, weil er nach unten schaut hinab und er sieht keinen Mensch. Er sieht den Untermensch, wie die Nazis sagen. Oder ja, damals hat der Feudaladel hat diese Knechte sich auch nicht als wirklich ihm gleichgestellte Menschen gesehen. Also sieht das, diesen Abfall, Dreck, Abschaum. Das kann weg oder kann auch da sein, ja, solange es uns Profit bringt, solange es klar, der Leibeigene für ihn wirtschaftet. Aber klar, die Nazis wollten halt die Juden einfach nur wegmachen. Und ich finde, dass das sehr viel Sinn machen kann, dieser Nazi-Standpunkt zu sagen, ich bin neidisch auf den anderen, den Schwachen. Ich fürchte gerade das Schwache, gerade weil, genau, der sich seine Menschlichkeit bewahrt hat, weil der zu mir aufschaut. Und ich selber, ich der Nazi, ich der Deutsche, ich fühle, dass ich meine Menschlichkeit verloren habe, weil ich immer noch herabschaue auf die anderen, auf die Argentinier, auf die Südamerikaner, all die Afrikaner. Schau mal, wie arm die sind, die haben keinen richtigen Staat da, die haben nichts. Und ja, schau, das sind keine Menschen, das sind wie Tiere oder ja, eine Zwischenstufe zwischen Tier und Mensch. Das ist halt die Barbarei, wie man es nennt, oder die so richtig zivil, zivilisiert wie wir Deutschen. Das sind sie halt noch nicht, das haben sie noch nicht erreicht. Da müssen sie halt auch durchgehen durch einen Weltkrieg oder irgendeine andere Feuertaufe, durch dies, das. Aber so muss man es machen, so muss es ablaufen, wie wir Deutschen einfach gut kämpfen für die Demokratie oder für dies, das. Am Ende kommt die Demokratie, das ist deswegen Hauptsache, du kämpfst und bist mal Faschist oder bist dies, das. Ja, komm, mach, nicht lang nachdenken, komm einfach da. Der Biss, der Hieb, alles muss sitzen und ja, das Blut spritzen. Und ja, so ist der Deutsche und merkt irgendwie, er hat vielleicht ein Sitzen, aber irgendwann merkt er doch, ich bin gar nicht so richtig, ich verliere meine Menschlichkeit und deshalb, ah, die Schwachen, die sind zwar erbärmlich oder die haben nichts, denen geht's schlecht oder die sterben. Bald werden nicht so alt wie wir Deutschen, denen ist kalt, die auf der Straße leben, die Obdachlosen, aber all die, die haben wenigstens noch was, die Wärme der Hoffnung, das Flackern im Inneren. Ach, ich schaue auf und sehe dann einen Herrn vor mir, sehe da irgendwas, eine Zukunft. Was wir, Herren, wir Übermenschen nicht mehr haben, wir großen, starken, superdeutschen. Genau. Ich folgte dem Gespräch meiner Tischgenossen mit einem Mitgefühl und einem Widerwillen, den ich mich vergeblich zu verbergen bemühte. Und Frank, meine Verwirrung bemerkend und vielleicht, um mich an seinem eigenen krankhaften Empfinden der Erniedrigung teilhaben zu lassen, wandte sich mit ironischem Lächeln an mich und fragte, haben Sie schon das Ghetto angesehen, mein lieber Malaparte? Übrigens saß bei diesem Gespräch dann angeblich auch Max Schmeling, der Boxer, mit am Tisch. Ich weiß es nicht, inwieweit das literarisiert ist. Schmeling kam da aber ganz gut weg, sprach eher antifaschistisch. Aber darum geht's jetzt nicht, sondern jetzt geht's richtig los. Es geht jetzt ums Ghetto und diesen Besuch. Der Malaparte, ja, der saß halt in der Tafel mit dem Generalgouverneur und seiner Frau und noch ein paar anderen Deutschen, die sich da labten an der Wildsau, die aufgespießt hatten. Aber das ist nur die Fabel oder der Hintergrund, vor dem jetzt all diese Reflexionen oder diese Erinnerungen und Erzählungen des Autors stattfinden, jetzt eben die, um die es mir eigentlich geht, das Ghetto. Das ist einfach gut beschrieben, finde ich. Und ja, wichtig, einfach, wisst ihr, einfach nur wissenschaftlich, einfach neugierig zu sein, in die Geschichte reinzublicken und nicht immer eine Miene verziehen. Ja, wir wissen, wir heute richtige Deutsche sind, ja, natürlich einfach nur sagen, heil dir Nazi, nein, nicht Nazi sein, genau, einfach nicht Nazi, Alter. Aber wirklich was lernen, liebe Leute, das ist doch das Interessante am Menschsein, überhaupt am Leben. Das wollt ihr gar nicht. Ihr wollt nicht wissen, wie es den Juden damals ging, Ghetto, dies, das KZ oder das. Nee. Aber das wäre doch interessant, verdammt. Aber ihr seid nicht stark genug, weil... Und ja, dann verdammt, dann fegt euch doch. Aber hä, was gibt's noch zu... Es gibt gar nichts zu sagen. Dieses Land hat es nicht verdient und trotzdem mache ich es. Was mache ich? Ich bin der... Das ist mein Splint. Das ist zu... Ich wollte auswandern. Ich wollte eine andere Sprache nehmen. Ich bediene, aber... Aber vielleicht ja, um es euch reinzuschieben, euch Deutschen wirklich, um euch niemals mehr zu verzeihen und hier noch das aufzuzeigen, wie schlimm ihr seid, wie tief gesunken. Diese Weichlichkeit oder einfach Deutschheit, ja, das, was ihr halt seid, dass ihr das begreift, dass das wirklich ein Abgrund ist, ein tiefer Spalt, ja, und zumindest ich kann ihn nicht für überbrückbar halten. Ich sehe da eine Kluft zwischen mir und zwischen allem, was deutsch ist, deutsche Dinge, ja. Die bringen was zum Klingen, zum Klirren, zum Scheppern, zum Zerspringen. In uns drin und auch draußen in der Welt. Andere Völker. Niedermann. Aber ja. Ich war einige Tage zuvor im Warschauer Ghetto gewesen. Ich hatte die Schwelle der verbotenen Stadt überschritten, die von einer hohen roten Ziegelmauer umschlossen ist, welche die Deutschen errichtet haben, um in diesem Ghetto wie in einem Käfig diese elenden, wehrlosen, wilden Tiere einzusperren. Also wilde Tiere, so werden sie halt gesehen von den Deutschen. Und das ist auch alles so widersprüchlich. Die Deutschen sind nicht durchaus klar, dass die Juden eigentlich schon Menschen sind, aber sie legen sich alles so zurecht. Ja, deshalb und deshalb müssen wir sie so und so behandeln. Aber ich lese einfach weiter. Ja. Darum geht es jetzt nicht mehr. Deutsche Gedanken, die sind einfach minderwertig oder nix. Unwert. Unwertes Leben, unwerte Gedanken, unwert alles. Deutsche Sprache, deutsches Land, ja. So ist es, so ist Deutschland. Und das hat es sich selber ja eingebrockt. Das ist, bin nicht ich, der hier ganz unfair den Hammer niedersausen lässt, der Richter. Nee, die Geschichte, die richtet über euch, liebe Deutschen. Ich kann sterben, ich kann morgen weg sein, dieser Podcast kann nicht veröffentlicht werden, aber es wird trotzdem an euch kleben bleiben. Die Schande, die ihr seid, die jeder Atemzug, jeder heutige Deutsche, jederzeit, jede Minute, jede Sekunde, die man verweilt in Deutschland und auf dem deutschen Grunde, vor allem auf den Gedanken, den geschichtlichen, den ungesunden, genau, den antistalinistischen. Oh, Stalin, der war der seine Bomber schickte und der, das war alles ganz blöd. Ah, okay, ja. Liebe Nazis, liebe Deutschen, bitte versteht nichts mehr, weil ihr gar nichts verstehen könnt. Ich habe keine Hoffnung in euch, ich habe nichts. Ich will für mich selber weiterlesen, genau. Am Tor, das von einer mit Maschinengewehren ausgerüsteten SS-Mannschaft bewacht wurde, war eine vom Gouverneur Fischer unterzeichnete Bekanntmachung angeschlagen, welche die Todesstrafe für jeden Juden androhte, der versuchen würde, das Ghetto zu verlassen. Und gleich nach den ersten Schritten, ganz wie in den verbotenen Städten von Krakau, Lublin, Częstochowa, war ich von dem eisigen Schweigen betroffen, das in den mit zerlumpten, abgezehrten Menschengruppen überfüllten Straßen herrschte. Ich hatte versucht, mich allein ins Ghetto zu begeben, ohne die Begleitung des Gestapo-Agenten, der mir überall hin wie ein Schatten folgte. Doch die Anordnungen des Gouverneurs waren streng, und auch diesmal hatte ich mich in die Gesellschaft des schwarzen Wächters fügen müssen. Ein hochgewachsener, blonder junger Mann mit hagerem Gesicht und einem klaren, kalten Blick. Er hatte ein sehr schönes Gesicht, eine hohe, reine Stirn, die vom Stahlhelm wie von einem geheimen Schatten verdunkelt wurde. Er schritt durch die Juden wie ein Engel des Gottes Israel. Des Gottes Israels. Ein Engel. Die Stille war leicht, durchsichtig. Es war, als treibe sie schwimmend in der Luft. Auf dem Grund dieses Schweigens hörte man das trockene Knacken und Tappen von abertausend Schritten im Schnee, wie Zähne knirschen. Die Menschen, neugierig gemacht durch meine italienische Uniform, hoben ihre bärtigen Gesichter, starrten mich an mit ihren vor Kälte, Fieber, Hunger geröteten Augen. In den langen Wimpern glitzerten die Tränen, rannen hinab in den verkrusteten Bart. Wenn ich im Gedränge jemanden anstieß, bat ich um Entschuldigung, sagte Proste Pana. Und jener blickte auf und sah mich erstaunt und ungläubig an. Ich lächelte, wiederholte Proste Pana, denn ich wusste, dass meine Höflichkeit für sie etwas Wunderbares war. Ich wusste, dass nach 2 Jahren der Angst und tierischen Versklavung es das erste Mal war, dass ein feindlicher Offizier, ich war kein deutscher Offizier, ich war ein italienischer Offizier, aber es genügte nicht, dass ich kein deutscher Offizier war. Nein, das genügte wohl nicht. Höflich Proste Pana zu einem armen Juden des Warschauer Ghettos sagte. Dann und wann musste ich über einen Toten hinwegsteigen. Ich ging mitten unter der Menschenmenge, ohne zu sehen, wohin ich den Fuß setzte. Und dann und wann stieß ich gegen einen auf dem Gehsteig zwischen den rituellen jüdischen Kandelabern liegenden Leichnam. Kandelaber ist wohl sein Kerzenalter, was die Juden wohl haben mit den 7 Armen. Kandelabro. Die Toten lagen verlassen im Schnee, in der Erwartung, dass der Totengräberwagen vorbeikäme und sie mitnehme. Doch die Sterblichkeit war hoch. Totenwagen gab es wenige. Die Zeit reichte nicht, alle wegzuschaffen. Und die Leichen blieben tagelang liegen, im Schnee zwischen den erloschenen Kerzen. Viele lagen auf dem Fußboden hinter den Haustüren, in den Gängen, auf den Treppenabsätzen, oder auf den Betten in den mit bleichen, schweigenden Menschen überfüllten Stuben. Und hier nur ein kurzer Einschub, liebe Leute, ich lese euch das vor und das ist alles schrecklich. Ich sag's euch nur, 1000, 100 Millionen schrecklich ist das, was wir heute haben, den Liberalismus und wie der die Menschen tötet und leider nicht mehr so in Ghettos einsperrt, weil dann wäre es wenigstens sichtbar, dann können uns ein Reporter berichten. Aber nein, das sind halt Favelas, das sind Vijas und so in diesen armen Ländern und ja, das sind einfach armen Viertelzellungte Gestalten oder die halt dort hausen und ja, das sind die Marktmechanismen, die obwalten und da ist keiner und baut eine Mauer oder ja, eine Mauer vielleicht schon, um die Reichen zu schützen, ne, vor diesen, aber ja, vor diesen Armen halt, die Untermenschen, die, aber ja, jetzt weiter im Text. Also ja, das ist 1000-mal schlimmer und ich will uns alle verurteilen, einfach sagen, für immer, wir gehören eingesperrt, wir heutigen Menschen, wir sind die größten Nazis, die größten Drecksverbrecher. Die Nazis, die kann ich freispringen, die muss ich freispringen und sagen, ja, wie gesagt, nur noch ein Wort und auch noch ein Urteil über sie fällen, das wäre alles zu viel, weil es die Schuld von uns ablenkt. Und das wäre ganz dumm, weil die Geschichte ist einfach vergangen, das sind vergangene Daten, da ist niemand mehr schuld dran, sondern heute können wir was ändern, wo wir die Chance haben, da müssen wir angreifen und sagen, das und das ist ein Verbrechen, das und das ist falsch. Aber doch nicht, was vor 100 Jahren so und so abgegangen ist. Ja, das war ein Verbrechen, ja, das und das, wie die Erdplatten hier und da verschoben haben. Das hätte nicht passieren sollen. Ja, das, oh, das war aber falsch, dass sich das Gebirge da aufgedämmt hat. Und das, dass der Hitler seine Bomben, ja, das, oh, das tut uns ganz, ganz leid, weil wir da ja sowieso nichts dran ändern können. Und wir wissen auch, ja, verzeiht, liebe Anna, aber okay, weiter. Also das will ich einfach sagen, um das begreiflich zu machen. Mir geht's nicht um den Zweiten Weltkrieg. Mir geht es um heute, aber man kann mal nachlesen, um zu lernen, um zu übertragen und sich vorzustellen. Ja. Die Leichenwagen, ja. Wie voll werden die denn heutzutage geladen? Ja. Also. Viele lagen auf dem Fußboden hinter den Haustüren, in den Gängen, auf den Treppenabsätzen oder auf den Betten, in den mit bleichen, schweigenden Menschen überfüllten Stuben. Die Bärte waren vereist, mit Straßenschlamm besudelt. Manche hatten die Augen weit aufgerissen. Sie folgten uns lange mit ihrem weißen Blick, sahen die Menge vorüberziehen. Sie waren steif und hart, wie hölzerne Statuen sahen sie aus. Sie glichen den toten Juden von Chagall. Die Bärte schienen blau in den fleischlosen, von Kälte und Todesstarre violettfahl gewordenen Gesichtern. Es war ein so reines Blau, dass es an die Farbe gewisser Meeresalgen erinnerte. Ein so geheimnisvolles Blau, dass es an das Meer denken ließ, an das geheimnisvolle Blau des Meeres zu bestimmten geheimnisvollen Stunden des Tages. Oh, das ist schön gesagt. Ne? Das finde ich sehr passend hier. Das finde ich, ja, wo Malaparte wirklich seine Stärken hat. Das Buch hat auch wirklich Schwingen, will ich sagen. Und manchmal verliert er sich so einen schönen literarischen Beschreibung von den Städten, durch die er gerade wandelt. Und ja, aber das finde ich einfach nur richtig und passend. Die Meeresalgen und die Bläue der Juden, die so ausgeziert, abgemagert, ausgehungert sind. Verknöchert, da stehen die Bärte vereist und ihr weißer Blick und das Blau, das schimmert irgendwie unter der Haut. Das Schweigen in den Straßen der verbotenen Stadt, das eisige Schweigen, das wie erschauernd von jenem leichten Zähneknirschen durchsetzt war, bedrückte mich so sehr, dass ich mit einem Mal für mich mit lauter Stimme zu sprechen begann. Die Menschen wandten sich um und blickten mich an, mit einem Ausdruck der tiefen Verwunderung und der Angst in den Augen. Da begann ich auf die Augen dieser Menschen zu achten. Fast alle Gesichter waren bärtig, die wenigen glatten Gesichter waren schreckenerregend. So nackt zeigten sich darin Hunger und Verzweiflung. Die Gesichter der Halbwüchsigen waren mit einem gelockten, schwärzlichen oder rötlichen Flaum bedeckt. Die Haut schien wie aus Wachs, die Gesichter der Frauen und Kinder schienen aus Papier zu sein. Auf aller Mienen lag bereits der blaue Schatten des Todes. Also seit 2 Jahren gibt es wohl dieses Ghetto dort in Warschau. Als er jetzt dort ist. Die Augen in diesen Gesichtern von der Farbe grauen Papiers oder des weißen Schimmers der Kreide schienen seltsame Insekten zu sein, die in der Tiefe der Augengruben mit haarigen Pfoten wühlten, um jenes bisschen Licht einzusaugen, das auf dem Grund dieser Höhlen schimmert. Wenn ich mich näherte, dann bewegten sich diese abstoßenden Insekten unruhig, ließen einen Augenblick lang von ihrer Beute, kamen aus der Tiefe der Wölbungen wie aus einem Schachtbau herauf und starrten angstvoll auf mich. Es waren Augen von einer außerordentlichen Lebhaftigkeit, fieberglühend oder feucht und melancholisch. Andere leuchteten mit grünlichen Reflexen, wie Skarabäen. Skarabäen. Andere waren rot, andere schwarz, andere weiß, andere glanzlos und düster, wie verhangen hinter dem feinen Schleier eines Wasserfalls. Die Augen der Frauen zeigten eine mutige Entschlossenheit. Sie hielten einen Blick mit herausfordernder Verachtung stand. Dann hefteten sie sich auf das Gesicht des schwarzen Wächters, der mich begleitete. Und ich sah einen Schatten und ekelerfüllten Widerwillen sie plötzlich verdunkeln. Die Augen der Kinder waren fürchterlich. Ich konnte sie nicht ansehen. Über dieser schwarzen Menschenmenge in ihren langen schwarzen Kaftanen, die Stirn bedeckt mit ihrer schwarzen Kappe, lastete ein Himmel wie aus schmutziger Watte, ein Himmel aus wasserdurchtränkter Baumwolle. Das auch eine schöne Metapher. An den Straßenkreuzungen standen paarweise jüdische Gendarmen, den Davidsstern in Rot auf ihre gelben Armbinden gedruckt. Sie standen regungslos und undurchdringlich inmitten des nie abreißenden Verkehrs der Troika und der Kinderschlitten, der Kinderwagen, der Handkarren, die mit Hausrad, mit Bergen zerlumpter Kleidungsstücke, mit rostigem Eisengerät und aller Art elendem Krämerzeug beladen waren. Menschengruppen bildeten sich bald hier und bald dort an den Straßenecken, stampften mit den Füßen den verharschten Schnee, schlugen sich die geöffneten Hände um die Schultern und standen dort eng zusammen, legten die Arme umeinander zu 10, zu 20, zu 30, um sich gegenseitig etwas Wärme zu spenden. Die schmutzigen kleinen Cafés an der Nalewki oder Prisrinek der Sakrochimska-Straße waren überfüllt von bärtigen alten Männern, die dicht zusammengerückt schweigend dastanden, wohl um sich zu wärmen oder einander Mut zu machen, wie es Tiere tun. Wenn wir unter der Tür erschienen, wichen diejenigen, die dem Eingang zunächst standen, ängstlich zurück. Man hörte da und dort einen Schreckensausruf, ein Stöhnen. Dann war wieder Stille. Und in der Stille nichts als das Keuchen des Atems, das Schweigen von Tieren, die ohne Widerstreben den Tod erwarten. Alle starrten auf den schwarzen Wächter, der mir folgte. Alle starrten auf sein enges Gesicht, das Gesicht, das alle kannten, das sie alle hatten hundertmal zwischen den Ölbäumen an den Toren von Jericho, von Sodom, von Jerusalem aufstrahlen sehen. Jenes Gesicht des Engels, der den Zorn Gottes verkündete. Dann lächelte ich, Prostibana, und um mich her sah ich in diesen Gesichtern aus schmutzigem Papier ein armseliges Lächeln des Staunens, der Freude, der Dankbarkeit geboren werden. Ich sagte Prostibana und lächelte. Gruppen junger Männer zogen durch die Straßen, um die Toten einzusammeln. Sie betraten die Hausgänge, stiegen die Treppen hinauf und gingen durch die Zimmer. Es waren die Totengräber, zum großen Teil junge Studenten aus Berlin, aus München, aus Wien. Die anderen waren Deportierte aus Belgien, aus Frankreich, aus Holland, aus Rumänien. Viele von ihnen waren einmal reich und glücklich gewesen, hatten in schönen Häusern gewohnt, waren in einer Umgebung von Luxusmöbeln, alten Bildern, von Büchern und Musikinstrumenten, von kostbarem Silbergerät und zartem Porzellan aufgewachsen. Und jetzt schleppten sie sich schwerfällig durch den Schnee. Die Füße mit Lumpen umwickelt, die Kleider in Fetzen. Sie sprachen Französisch, Tschechisch, Rumänisch oder den weichen Wiener Dialekt. Es waren junge Intellektuelle, die an den besten Hochschulen Europas erzogen worden waren. Sie waren zerlumpt, halb verhungert, von Ungeziefer geplagt. Noch schmerzten sie die körperlichen Misshandlungen, die Kränkungen, die Leiden, die sie in den Konzentrationslagern und auf ihrer schrecklichen Odyssee von Wien, Berlin, München, von Paris, von Prag, von Bukarest bis ins Warschauer Ghetto erduldet hatten. Aber es war ein wunderbares Leuchten in ihrem Gesicht, in ihren Augen ein jugendlicher Wille zu helfen, ihrem Volk in seinem maßlosen Leide beizustehen. In ihren Bewegungen und in ihren Blicken lag eine freundliche, entschlossene Herausforderung an das Schicksal. Übrigens, alles, was ich hier mache, liebe Deutschen, das geschieht aus genau dem gleichen Motiv. Ich will meinem Volk beistehen. Nur halt, dass diese dunkle Stunde für uns Deutsche heute viel, viel dunkler ist als alles, was die Juden und andere erlebt haben. Weil es ist ja wirklich so, wir können uns nicht mehr ansehen. Es ist der einzige Schluss. Und das will ich euch halt sagen. Wir müssen uns umbringen. Schluss. Weil genau so weiterleben, das geht ja auch nicht. Sich die ganze Zeit nur schmähen und selbst Wahnsinn. Das, nein. Das ist Schluss. Es muss wirklich Schluss sein. Und das will ich nur sagen. Euch helfen, uns allen helfen, loszukommen von der Deutschheit. Einfach, ja. Nicht nur verurteilen, nicht nur immer so moralisch, ach, wie schlecht wir sind. Nein, einfach Konsequenz ziehen und sagen, weg mit uns. Und dann geht's besser. Zwar nicht uns, aber vielleicht den anderen, oder zumindest wir fühlen dann keine Schmerzen mehr. Aber ja, es ist einfach so. Jetzt weiter im Text. Ich blieb stehen, sie bei ihrer mitleidvollen Arbeit zu beobachten, und ich sagte leise auf Französisch: Eines Tages werdet ihr frei sein, ihr werdet glücklich sein, eines Tages und frei. Und die jungen Totengräber blickten auf und sahen mich lächelnd an. Dann wandten sie langsam ihre Blicke auf den schwarzen Wächter, der mir wie ein Schatten folgte, schauten starr auf den Engel mit dem schönen, grausamen Gesicht. Auf den Engel der Schrift, den Verkündiger des Todes. Und sie bückten sich über die auf den Gehsteigen hingestreckten Körper. Sie beugten sich nieder und näherten ihr glückliches Lächeln dem blauen Antlitz der Toten. Mit milder Freundlichkeit hoben sie die Leichen auf, wie wenn sie hölzerne Statuen höben. Sie legten sie auf die von zerfetzten, abgezehrten Jungen gezogenen Karren. Auf dem Schnee blieben die Abdrücke der Toten zurück und jene entsetzlichen und geheimnisvollen gelben Flecken, welche die Toten an allem hinterlassen, was sie berühren. Streunende, knochige Hunde liefen umher und schnupperten die Luft hinter den Leichenzügen. Und Scharen zerlumpter Jungen, die Zeichen des Hungers, der Schlaflosigkeit, der Angst in die Gesichtszüge geprägt, sammelten aus dem Schnee die Lumpen, die Papierfetzen, leere Dosen, Kartoffelschalen, all jenen kostbaren Abfall, den das Elend, der Hunger, der Tod überall hinter sich lassen. Aus dem Innern der Häuser hörte ich bisweilen ein schwaches Singen, ein monotones Klagen, das sofort abbrach, wenn ich mich unter der Tür zeigte. Ein nicht zu beschreibender Geruch von Schmutz, nassen Kleidern, totem Fleisch erfüllte die Luft in den Übelkeit erregenden Räumen, in denen jammervolle Ansammlungen von Greisen, Frauen, Kindern wie Gefangene in einem überfüllten Käfig lebten, manche am Boden hockend, manche stehend gegen die Wand gelehnt, manche auf grauen Haufen von Stroh und Papier ausgestreckt. Die Kranken, die Sterbenden, die Toten lagen auf den Betten. Alle schwiegen und sahen den Engel an, der mir folgte. Manche fuhren fort, schweigend ihre armseligen Bissen zu kauen. Andere, und das waren die Jungen mit den ausgehöhlten Gesichtern, mit den weißen, durch die Brillen hindurch noch größer wirkenden Augen, standen ruhig nebeneinander an den Fenstern und lasen. Und auch dies war eine Art, die demütigende Erwartung des Todes zu überlisten. Bisweilen stand bei unserem Auftauchen jemand vom Boden auf oder löste sich von der Wand oder trat aus einer zusammenstehenden Gruppe heraus, kam langsam auf uns zu und sagte leise auf Deutsch: Gehen wir. Gehen wir, sagte er also, in den Tod. Er geht davon aus, dass die ihn mitnehmen wollen. Auch als ich im Ghetto von Częstochowa ein paar Tage vorher auf der Schwelle eines Hauses erschienen war, kam ein junger Mann, der neben dem Fenster am Boden hockte, auf uns zu und hatte eine geheimnisvolle, glückliche Miene, wie wenn er bis zu diesem Tage in der Angst der Erwartung lebend endlich den Zeitpunkt gekommen glaubte und diesen bisher gefürchteten Augenblick wie eine Befreiung begrüßte. Alle sahen ihn schweigend an. Kein Wort, kein Klaglaut, kein Schrei kam über jene Lippen. Nicht einmal, als ich den Jungen sanft mit der Hand zurückschob und ihm freundlich sagte, dass ich nicht deswegen gekommen sei, dass ich kein Gestapo-Beamter, dass ich nicht einmal ein Deutscher sei. Ich lächelte ihm zu, während ich ihn sanft abwehrte, und ich sah in seinem Gesicht nach und nach eine Enttäuschung wachsen, jene Angst zurückkehren, aus der mein plötzliches Erscheinen ihn für einige Augenblicke erlöst hatte. Ja, dann endlich die Sicherheit haben, zu sterben. Das ist besser, als immer nur Angst haben. Auch als ich in Krakau eines Tages das Ghetto besuchte, als ich unter der Tür eines der Häuser stand, richtete sich ein junger Mann, nur mehr Haut und Knochen, mit schwitzendem Gesicht, der in einen schmutzigen Schal gehüllt in der Zimmerecke ein Buch las, bei meinem Eintreten auf. Auf meine Frage, was er lese, zeigte er mir den Umschlag des Buches. Es war ein Band der Briefe von Engels. Und er machte sich zum Mitkommen bereit. Er knöpfte sich die Schuhe zu, zog sich die schmutzigen Lumpen zurecht, die ihm als Strümpfe dienten, fingerte nach dem zerschlissenen Hemdkragen unter dem Aufschlag seiner Jacke. Hustend hielt er sich die dürre Hand vor den Mund. Mit einer Handbewegung verabschiedete er sich von den im Zimmer Anwesenden. Und alle sahen schweigend auf ihn. Dann, als er bereits unter der Tür war, nahm er sich den Schal ab und wickelte ihn mit leichter Hand um die Schultern einer alten Frau, die auf einer Art Bett saß, und kam wieder zu mir heraus auf die Treppe. Er wollte gar nicht begreifen, als ich ihm lächelnd sagte, dass er wieder hineingehen solle. Als ich daran dachte, dass er sich, ehe er herauskam, den Schal abgenommen hatte, fielen mir die beiden völlig nackten Juden ein, denen ich eines Morgens im Ghetto begegnet war. Sie gingen zwischen zwei SS-Männern. Einer von ihnen war ein bärtiger Greis, der andere noch ein Junge. Er mochte 16 Jahre alt sein, nicht mehr. Und als ich von dieser Begegnung Wächter, dem Generalgouverneur von Krakau, erzählte, erwiderte dieser mir liebenswürdig, dass viele Juden, wenn die Gestapo sie abholen komme, sich auszögen und ihre Kleidungsstücke an Angehörige und Freunde verteilten. Ihnen nutzten sie nichts mehr. Sie schritten nackt durch den Schnee, an jenem kalten Wintermorgen, durch die messerscharfe Kälte der 35 Grad unter Null. Puh, das war ganz schön kalt, ne? Für Polen, dachte ich da beim Lesen. Es gab ja auch damals besonders kalten Winter. Im Zweiten Weltkrieg, weiß nicht genau, welches Jahr das gewesen ist, aber weiter im Text. Jetzt wandte ich mich meinerseits an den schwarzen Wächter und sagte: Gehen wir. Ich nahm schweigend meine Wanderung durch die Straßen wieder auf. Neben dem schwarzen Wächter mit dem wunderschönen Gesicht, mit dem klaren und grausamen Blick, mit der unter dem Stahlhelm verborgenen Stirn. Ich glaubte, an der Seite des Engels Israels zu gehen, und jeden Augenblick erwartete ich, dass er stehen blieb und sagte: Wir sind angelangt. Ich dachte an Jakob und seinen Kampf mit dem Engel. Es wehte ein eisiger Wind von der Farbe des Gesichts eines toten Kindes. Schon senkte sich der Abend herab. Der Tag starb längs der Mauern wie ein kranker Hund. Während wir die Nalewki-Straße hinuntergingen, um die verbotene Stadt zu verlassen, trafen wir an einer Straßenecke auf eine kleine schweigende Menschenansammlung. Inmitten der Menge prügelten sich zwei Mädchen, rissen sich an den Haaren, zerkratzten sich lautlos das Gesicht. Bei unserem unvermittelten Auftauchen ging die Menge auseinander. Die beiden Mädchen trennten sich. Eine hob etwas vom Boden auf, es war eine rohe Kartoffel, und ging davon, mit dem Handrücken sich das Blut abwischend, das ihr Gesicht verklebte. Die andere blieb stehen und sah uns an, ordnete sich die Haare, zog sich, so gut es ging, die zerrissenen und verrutschten Kleider zurecht. Es war ein armes, bleiches und fleischloses Mädchen, mit eingesunkenem Busen, mit Augen voll Hunger, Scheu und Scham. Plötzlich lächelte sie mir zu. Ich errötete. Ich hatte nichts, was ich ihr geben konnte. Ich hätte ihr gerne geholfen. Ich hätte ihr gerne etwas gegeben, aber ich hatte nichts in der Tasche als ein bisschen Geld. Und der bloße Gedanke, ihr Geld anzubieten, erfüllte mich mit Scham. Ich wusste nicht, was tun. Ich stand da vor ihrem Lächeln und wusste nicht, was tun, was sagen. Plötzlich überwand ich mich, streckte die Hand aus und hielt ihr ein paar 10-Zloty-Scheine hin. Aber das Mädchen wurde blass. Sie hielt die Hand fest und sagte lächelnd: "Dziękuję bardzo, vielen Dank. Dziękuję bardzo." Meine Hand langsam zurückschiebend, sah sie mir freundlich in die Augen, dann wandte sie sich um und entfernte sich, während sie ihr Haar zurechtstrich. In diesem Augenblick, ich habe mich da gefragt, ja, können die da überhaupt bezahlen mit Zloty, mit dieser normalen polnischen Währung? Aber wahrscheinlich schon. Ich weiß nicht, was genau da im Ghetto, sie hatten jedenfalls nicht sehr viel an Lebensmitteln, an allem. Aber immerhin noch ein bisschen zum Überleben. Das ist es ja, was die Nazis halt wollten. Ja, die Schwachen, die noch weiter schwächen, aber sie noch am Leben halten, damit die Nazis sich daran laben können, an ihrer eigenen Größe oder das sehen, wie die Schwachen noch weiter eingehen. Aber ja, weiter im Text. In diesem Augenblick fiel mir ein, dass ich eine Zigarre in der Tasche hatte, eine gute Havanna-Zigarre, die mir der stellvertretende Gouverneur von Radom, Dr. Egen, gegeben hatte. Ich lief dem Mädchen nach, holte sie ein und bot ihr die Zigarre an. Sie sah mich unsicher an, errötete, nahm die Zigarre, und ich begriff, dass sie nur nahm, um mir einen Gefallen zu tun. Sie sagte nichts, sagte nicht einmal Danke, entfernte sich, ohne umzuschauen, langsam, die Zigarre in der Hand, und mehrmals hielt sie sich dieselbe ans Gesicht, um ihren Duft einzuatmen, wie wenn ich ihr eine Blume gegeben hätte. Ja. Und das war diese Beschreibung. Ja, das war's von mir. Denkt ihr doch drüber nach, kann man noch klarkommen nach so einer Geschichte, nach so einem Podcast oder nach einem? Ich weiß nicht. Ich habe keine Antwort. Ja, die Antwort ist die nein, nein, definitiv nicht. Deutschland. Ich sterbe nicht für dich, aber ich lebe auch nicht für dich. Ich will einfach nicht.